So, jetzt habe ich auf Rekord gedrückt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen
zu Nerds FM 008. Diesmal mit Chris.
Hallo Chris.
Hallo.
Chris Eidhoff, der einen funny Akzent hat.
Genau wie Rudi
Carrell. Warte mal, ich probiere dich hier mal ein bisschen lauter zu machen gleich.
Ja, ich habe ja auch gefragt, ob wir das auf Englisch machen können, aber dann habt ihr gemeint, nee,
ist
lieber
nicht.
Auf Deutsch.
Und ja, denn dein Deutsch ist auch viel zu, dein Deutsch ist auch viel zu gut. Also
ich brauche auch viel Übung und das ist, glaube ich, ganz gut.
Also dein Deutsch ist auf jeden Fall deutlich besser als mein Englisch
insofern. Oder Niederländisch wahrscheinlich.
Nee, mein Niederländisch ist ganz von. Nein, ich kann gar kein. Nee, ich kann nicht ein Wort, ich kann pass op drempel, das kann ich, aber ansonsten.
Das ist sehr hilfreich schon.
Was heißt das?
Das sind so, Drempel sind glaube ich diese Dinger, die auf der Straße drauf sind,
genau.
die in Fußgängerzonen.
Ach, pass auf,
genau.
Hobby oder so.
Ja, genau das.
Das ist mein gesamtes Holländisch. Herzlich, Chris ist, was bist du? Du bist iOS-Entwickler?
Genau, ich bin iOS-Entwickler und mache da noch viele Sachen dazu.
Und
ja.
Endlich mal wieder ein iOS-Entwickler. Und du hast die UI-Conf mit organisiert.
Genau, also im Dezember habe ich mich überlegt, es gibt nicht sowas, es gibt keine Konferenz für iOS-Entwickler in Berlin. Also zumindest keine englischsprachige Konferenz, nur eine auf Deutsch und dann.
Es gibt eine auf Deutsch?
Ja, ich glaube, die ist nächste Woche.
Ach.
Ja, also wenn du hinfahren willst.
In Berlin?
In Berlin. Mhm.
Ich weiß gar nicht. Wie heißt die?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber such mal iOS-Konferenz Berlin.
Die iOS-DevCon vielleicht?
Ja, glaube ich.
Ah, okay.
Also da, aber ja, also ich will.
Peter Steinberger spricht auch wieder.
Der spricht auch. Also die gibt den gleichen.
Ach.
Oder ähnliche Vortrag.
Ich habe davon nichts mitbekommen.
Ich auch nicht. Wirklich gar nichts.
Die gab es letztes Mal auch schon, glaube ich.
Die gab es letztes Jahr auch schon?
Mhm.
Außerdem findet ja nächste Woche in San Francisco noch so eine Apple-Developer-Konferenz statt. Ich glaube, die ist auch total independent.
Von gehört.
Ja, wie heißt die gleich?
Wow oder CCD?
Irgend sowas, was sich keiner merken kann. Diese Amerikaner immer.
Ja, schlimm.
Nee, genau. Also im Dezember habe ich überlegt, warum gibt es nicht sowas? Und dann habe ich mich ausgedacht, okay, wenn es das nicht gibt, dann soll ich das mal machen. Und dann habe ich zwei Leute überredet, mitzumachen, Peter und Matt, und sind wir angefangen. Eigentlich viel zu spät, aber am Ende hat alles geklappt und war es eigentlich sehr schön. Echt eine schöne paar Tage.
Wie viel Zeit hätte man sich nehmen sollen? Also weil du meinst, es ist viel zu spät gewesen?
Also das einzige Problem mit spät anfangen ist, dass man Tickets verkaufen muss. Und das dauert einfach lange, bevor man, also wenn man die Tickets verkauft und bevor die dann auch echt verkauft sind, das dauert sehr lange. Und dann will man das eigentlich schon ganz früh
abfrühstücken.
Ja, genau.
Ja, also zur UI-Conf können wir noch mal ein paar Worte sagen. Das war eine Konferenz hier in Berlin. Der eigentliche Konferenztag war nur ein Tag.
Das ist genau.
Nur ein Track, also alles noch relativ klein.
Ja.
Dafür aber fand ich das Programm doch ziemlich großartig. Also es hat echt viel Spaß gemacht, sich das alles anzuhören.
Ja, auf alle Fälle.
Man brauchte auch sich einfach nur reinsetzen und warten, was passiert sozusagen.
Mhm.
Das Ganze drumherum war toll. Ich war unglaublich begeistert von dem Buffet. Also das war echt Weltklasse. Also man ist ja wirklich nichts sonderlich Gutes gewöhnt, aber und das war komplett auch vegetarisch oder so. Ne?
Ja, genau. Das ist deswegen, also die Leute, die mitgemacht haben, Peter und Matt, die machen das alles viel besser als nur ich. Also ich als Nerd würde einfach denken, ja, okay, es muss Essen geben, aber die beide, die haben auch gesagt, ja, wir müssen das gut machen und haben das auch alles sehr gut gemacht und also wir haben auch. Das war auch sehr, sehr schlimm, weil wir haben immer diese Angebote bekommen von Caterers.
Ja. Yeah.
Immer wenn man so ein Angebot bekommt, dann denkt man, oh, das sieht alles so lecker aus, das will ich alles essen. Aber dann haben wir uns für Iskint-Is entschieden und wir haben versucht, alles so gut wie möglich zu machen.
Okay. Und, das war auch sehr, sehr gut. Also wird's noch eine zweite geben? Moment mal, ich mache mal kurz mein Telefon in den Flugmodus.
Ja, die wird's geben.
Also insofern, bestellt schon mal jetzt Tickets für nächstes Jahr vor. Gibt's irgendwo schon eine Warteliste?
Die gibt's noch nicht, aber ich habe gerade eine E-Mail-Liste gebaut und jetzt, also ab nächste Woche oder so, da kann man sich anmelden. Dann sind auch, dann laden wir auch die Videos hoch.
Ah, sehr
also
gut.
Also alle Vorträge.
Oh je, das wird peinlich.
Nee, ich glaube, dein Vortrag war einer von den schönsten.
Rob hat einen sehr tollen Vortrag gehalten.
Genau.
Das war über Reactive Coco.
Darf ich an dieser Stelle mal ein bisschen lästern? Mein Vortrag hieß ja Reactive Coco or How I Stop Worrying and Love FRP oder so. Weiß ich das wissen. Und dann habe ich jemanden gefunden, der zwei Tage später oder drei Tage später irgendwo auf der anderen Seite der Herdkugel auch einen Vortrag über Reactive Coco gehalten hat. Und sein Untertitel ist, warte, nicht falsch erzählen, Reactive Coco or How I Stop, warte, Reactive Coco or How I Learned to Stop Worrying and Learn FRP. Das sind seine Slides.
Ja, echt, nee. Also sieht auch ähnlich aus.
Das sieht, und meine Slides dazu? Also ich meine, der Vortrag, ich habe mir ja die Slides auch angeguckt und der Vortrag hat dann mit meinem eigentlich nichts zu tun, außer dass er natürlich über, das ist meine Slides im Vergleich,
oh.
Außer dass sie natürlich das gleiche Thema sind, aber der Vortrag selber ist total unabhängig davon. Aber
ich fand's außerdem läuft sein Reactive Coco nur auf Samsung-Telefon.
Ja, aber ich fand es doch ein bisschen geschockt.
Aber so diese 1:1 Kopie.
Ich glaube, das ist eher ein Kompliment.
Ja. Ich schätze mal, ich meine, ich finde es ja auch nicht böse, aber ich habe ja den Untertitel nur gewählt, weil ich ja ursprünglich geplant hatte, zwischen den Slides so Fotos oder Bildausschnitte aus Dr. Strangelove zu verwenden.
Mhm.
So als Gimmick.
Ja.
Und daher kommt dieser Untertitel.
Klar.
Und ich glaube nicht, dass er das auch vorhatte und sich dann spontan umentschieden hat, aber.
Na doch, er hätte es vorgehabt, wenn du es gemacht
<Ach so>.
Hättest. Aber das war ein sehr schöner, ich fand Robs Vortrag fand ich sehr schön. Insbesondere so die Liebe zum Detail fand ich sehr. Also es ist so, mir ist aufgefallen, dass irgendwo war ein Screenshot vom iPhone Simulator, mhm, und genau. der Carrier war durch UI-Conf ersetzt und sowas. Also wirklich so Hut ab. Also es war echt sehr, sehr schön gemacht, fand ich.
Das haben schon mehrere Leute gemerkt. Also ich habe selber nicht alles, die Vorträge nicht alle mitbekommen, weil ich ja ganz beschäftigt war am Tag, aber ich freue mich schon auf diese Videos.
Achso, du willst sie selber dann sehen.
Ja, klar. Also ich wollte selber auch all die Talks sehen und deswegen hab ich das auch veranstaltet. Deswegen.
Ja, und dann kommt man nicht dazu. Das ist natürlich die Scheiße. Das ist, wenn man.
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr wird alles besser. Ich weiß von Konferenzveranstaltern, das klappt nie. Also das ist, insofern ist das aber mit den Videos ganz gut.
Ja.
Und die Videos werden dann für alle Kosten zur Verfügung stehen? Oder?
Ja, klar. Ja.
Also nicht nur für die Besucher der Konferenz, sondern das.
Nee, jeder kann die umsonst.
Sehr gut, sehr gut.
Runterladen.
Super.
Ja, genau. Was war, wie hieß gleich der letzte? Ich kann mir einen Namen immer so schlecht merken. Der letzte Vortrag war über
Peter Steinberger.
War das Peter Steinberger? Über, achso, da haben wir auch das PS. Ja, über
UI-Kit.
Über wie er selber war das über also wie er selber sozusagen private Funktionen also nicht public Funktionalität von Apple in Apps nutzt und mit genau. welchen Tricks und sowas das war
großartig,
das war sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
Und er hat auch gemeint, dass es gibt sehr, sehr viele private APIs, die er benutzt und auch shippt, also das ist mit drin in große Apps, ich weiß nicht genau welche, aber
er hat ja dieses PS-PDF-Kit gebaut,
genau.
diesen besseren PDF-Viewer,
mhm.
Und den kann man lizenzieren, wenn ich das richtig sehe. Also es ist nicht Open Source, sondern sozusagen ist sein und
täglich Brot.
Sein täglich Brot und das ist ein Dropbox zum Beispiel drin. Also es ist
genau.
Also wir nutzen alle mindestens eine App, in der das ganze Zeug auch drin ist,
mhm.
Und in dem offensichtlich Apple an der Private API sich nicht sonderlich stört. Also das scheint ja.
Ja, ich weiß nicht, ob die das überhaupt wissen, dass es sowas gibt, dass er das macht, weil das hat er ja auch gezeigt, er hat so sehr viele Tricks, um das zu verbergen,
also ja.
Damit man das nicht gleich sieht. Zum Beispiel so Method Names mit zwei Strings aneinander baut oder bastelt.
Ja, ich meine, im schlimmsten Fall, man kann ja, das ist ja sehr, eine sehr dynamische Sprache, kann man sich ja zur Laufzeit alles nehmen, könnte man ja verschlüsseln und irgendwo den Schlüssel ablegen und dann erst zur Laufzeit, dann müsste man die ganze Zeit den Arbeitsspeicher überprüfen, ob da irgendwelche illegalen Calls drin sind. Also so viel Aufwand scheinen die ja dann doch nicht zu treiben.
Nee, genau, und die können das auch fast nicht detektieren, weil die am Ende werden die APIs ja auch von Apple selber benutzt.
Ja.
Man weiß ja nicht, ob das ursprünglich aus eigener Code kommt oder aus Third-Party-Code.
Genau. Ich bin jetzt gerade, sitze derzeit öfters mal in einer App, die auf Airplay-Mirroring angewiesen ist. Mhm. Und also ohne Airplay-Mirroring startet die App gar nicht quasi. Und bin dann in der komplizierten Situation, dass es ja wirklich sehr, sehr schwer ist, das einzuschalten auf dem iPhone und auch auf dem iPad. Also man muss ja doppelt den Home-Button drücken, dann muss man zweimal nach rechts swipen unten in diesem, in dem Menü, da muss man da das Airplay-Icon finden, dann muss man da dann sein Apple TV auswählen und dann auch Mirroring einschalten. Also alles ein ziemliches Drama. Und ich habe dafür habe ich mir mal angeguckt, naja, wie sind denn eigentlich die Calls, mit denen man direkt an diesen Controller rankommt? Mhm. Und die gibt's auch, also man kommt auch direkt an den Airplay Mirroring, nee, wie heißt es? Airplay Routing Controller oder irgendwie sowas. Mhm. Und damit hat man zumindest diesen Auswahldialog, in dem man sein Apple TV auswählen kann, aber der ist leider nicht stabil genug, dass ich ihn wirklich auch in eine produktive App einsetzen kann. Also ich war so weit zu sagen, ich probiere das mal, ich schmeiß das mal bei Apple und guck dagegen und gucke, was passiert, ob ich rejected werde oder nicht. Ja. Im Zweifelsfall gibt es ja noch so Tricks wie, ich richte noch eine zweite App im App Store ein, gucke mal, ob es durchkommt und wenn es durchkommt, dann gehe ich mal davon aus, dass es auch nachher bei der echten App durchkommt sozusagen, dann, wenn man nicht diesen ewigen Verzug haben möchte. Und ist ja sowieso ein beliebter Trick, habe ich gelernt, um zu gucken, um auszutesten, wie weit der App Store, das Review-Team geht, indem man einfach mal eine andere App baut, in der das dann drin ist. Aber ansonsten habe ich bisher noch nie irgendwie auch nur überlegt, was mit Private API zu shippen. Weiß nicht, du hast, soweit ich weiß, irgendwann mal in einer App das eingebaut?
In der SoundCloud Mac App habe ich mal ein bisschen. Was war denn das Problem genau? Da gibt es ja den NS. Ist das sogar der NS View Controller?
Keine Ahnung.
Oder der NS. Nee, die NS Collection View ist das. Mhm. Und bei der SoundCloud Mac App war es so, wenn du dich einloggst mit Facebook, dann sollten dir halt Leute vorgeschlagen werden, denen du folgst. Oder deine Freunde von Facebook oder weiß der Geier was. Und die waren in so einer Liste, so 3x3 oder halt in so einem Grid angeordnet. Und jetzt war das Problem, wenn du das Fenster resized, dann passen ja eventuell nicht mehr drei nebeneinander, sondern nur noch zwei. Und dann hat sich das automatisch so sortiert.
Dann hat man so einen Flug.
Dann hatte man so eine 2-sekündige, 0,5-sekündige Animation, wo halt alle diese Freunde durch die Gegend fliegen. Und
Das
ist total nervig. Und man erkennt überhaupt nichts. Und dann habe ich halt geguckt, was kann man machen? Und entweder man konnte es nicht wirklich subklassen, um irgendwie das zu modifizieren. Das war nicht vernünftig exposed. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt. Und dann gibt es halt so eine Property im Header, Animation Duration. Und dann habe ich halt Set Value for Key gemacht.
Ja.
Einfach mit Underscore Animation Duration. Und weil ich natürlich nicht genau wusste damals, wie gründlich ist Apple, wahrscheinlich eher nicht so gründlich, und haben die automatische Tools, wo dann irgendwie das aufpoppt bei denen. Also habe ich das so gemacht, dass ich einen String eingebaut habe, Animation Duration, sorry App Store Review Team for doing this, I owe you a beer and a T-Shirt. Und davon habe ich halt die ersten, was ich, 10 Zeichen genommen oder so. Und es hat nie was passiert. Und hat auch nie jemand sein Bier und sein T-Shirt verlangt. Von daher ging das dann schon.
Und du weißt, wie viele Leute da mittlerweile in diesem App Store Review Team arbeiten. Das sind ganz schön viele Biere, die du da im Zweifelsfall ausgeben müsstest.
Geht dir alles auf SoundCloud. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie die Mac App dann eingestellt haben. Es war einfach, die hatten immer noch so einen Posten in den Finanzen für Biere und T-Shirts. Das ist
irgendwann nicht mehr. Ich glaube, die haben auch nicht echt Probleme damit, wenn du für solche Sachen das
machst. Ich glaube es auch nicht. Aber soweit ich das mitbekomme, sind hier die Leute, die das reviewen, jetzt vielleicht nicht die technisch versiertesten. Und wenn die jetzt wirklich, angenommen, die haben ja nur so ein Tool, das dann sagt, miep, 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 hier ist dieser Call, der gemacht wird, vielleicht können die ja nicht beurteilen, was das ist. Aber ja, ich meine, also was Peter da macht, ist ja noch dreimal irgendwie heftiger.
Ja.
Von daher.
Wobei ja auch ganz schön, insofern lohnt sich dieser Vortrag auch nochmal, weil er ja nochmal quasi auch nochmal die Tricks gezeigt, also was heißt die Tricks, also nochmal, wie verhält man, also er hat immer eine Fallback-Methode gebaut.
Genau.
Wenn seine mit und er detektiert, ob seine Methode überhaupt funktionieren würde. Also was ja angeblich oder was ja die Angst von Apple ist, dass sie die Funktionalität irgendwann ändern. Es kommt eine neue Version vom Betriebssystem raus. Du hast deine App noch nicht angepasst und plötzlich crasht es, weil sich irgendwas intern geändert hat oder die Methode überhaupt nicht mehr existiert etc. pp. Und Und darum checkt er vorher, ob die Methode überhaupt existiert und ob die Klasse überhaupt noch existiert. Und nur wenn das der Fall ist, dann nutzt er diese Funktionalität. Ansonsten hat er halt seine Fallback-Funktionalität drin. Also
genau.
Es ist definitiv kein Shortcut, den er da gemacht hat, wenn er das gemacht hat, sondern er hat wirklich knallhart sich eigentlich die doppelte Arbeit gemacht, nur für die schönere Variante.
Und was ich auch sehr schön fand, ist, er hat ja auch geredet über Hopper. Das ist so ein Disassembler für Code. Und damit kann man halt also die Code lesen, wie Apple das gebaut hat und versuchen zu verstehen, wie die das alles intern gebaut haben. Und das ist auch schon sehr spannend, wenn man das ein bisschen die Sachen reverse engineeren will, dann ist das auch cool. Also Florian, das ist ein Freund von mir, hat auch mit Hopper Core Data analysiert vor ein paar Wochen und hat auch sehr viele schöne Sachen ausgefunden.
Stimmt, das war auch ein super Vortrag von Florian hier, Performance.
Ja, genau. Das ist echt schön. Er macht so erst seit September ist er angefangen, Objective-C zu programmieren und ist schon sehr erfolgreich. Hat auch ein paar sehr erfolgreiche Posts geschrieben.
Ja, genau. Der eine war auf Hacker News neulich mit, war es sogar der mit Core Data?
Nee, das war mit Performance von UI Views versus Layers versus manuell zeichnen.
Genau. Und dann nochmal auf die verschiedenen Gerätegenerationen.
Stimmt, wie das immer schneller geworden ist, das tatsächlich einfach UI-Kit zu überlassen.
Ja, und vor allen Dingen, ist es ja natürlich so, dass wenn du DrawRect alles von Hand machst,
ja,
dann läuft das ja auf der CPU.
Genau.
Und wenn du dann diesen Sprung hattest von 3GS auf iPhone 4, wo du auf einmal viermal so viele Pixel hattest, geht die Performance halt massiv nach unten.
Wenn du alles selber malst.
Genau. Also zumindest bei diesem ersten Drawing. Wenn du es dann natürlich cached, dann amortisiert sich das wieder. Aber es war, glaube ich, erst das iPhone 5, das dann wieder auf Par war mit dem 3GS.
Ja, genau.
Das quasi
genau.
Die viermal so viele Pixel wieder drin hatte. Das war schon erstaunlich.
Wenn man auf der CPU malen lässt allerdings nur. Wenn man auf der GPU malt, ist es wesentlich besser.
Genau, also die Idee ist halt, dass du, deine Twitter macht das ja.
Ja.
Oder hat es zumindest früher gemacht.
Ich glaube, sie machen es nicht mehr wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Aber dass sie halt diese Tweet-View, das halt wirklich in eine Textur rendern.
Ja.
Also mit dem Avatar und dem Nutzernamen und dem ganzen Gedöns. Und das dann halt als statisches Image im Prinzip in der Table View haben. Und beim ersten Mal zeichnen ist es dann natürlich aufwendiger und läuft dann komplett auf der CPU, aber dann amortisiert sich das hoffentlich.
Ja, aber also es ist sowieso auf dem GPU viel schneller. Also zum Beispiel Gradients kann man auf dem GPU viel schneller zeichnen, ja, weil das ist ein sehr einfacher Shader. Und das war auch eigentlich, das fand ich überraschend. Also habe ich so gar nicht so überlegt selber, aber dass man eigentlich besser CA-Layers zeichnen kann und dann hat man gar nicht diese Probleme. Und
ja.
Also vorher, ich habe immer gedacht, und das war auch immer so, dass DrawRect viel schneller ist, aber das ist nicht mehr
das
so.
Das ist lange nicht mehr der Fall, das fand ich auch beeindruckend. Mhm. Und dann natürlich auch, dass ich so Sachen auf der CPU doch wesentlich, also dass das so die GPU, wenn man gerade noch irgendwie noch nebenbei irgendwie was rechnet oder sowas, dann bremst man ja die CPU nochmal stärker dadurch aus, wenn man die ganze Zeit zeichnet. Wenn man das einfach die GPU irgendwo hinten machen lässt, dann ist man ja doch relativ...
Gab es da nicht bei der letzten WWDC auch nochmal so einen Talk, wo sie irgendwie irgendwelche Graphen hatten, die sie asynchron gezeichnet haben, in so ein Bild und dann, wenn das fertig gezeichnet war, das Bild halt wieder auf dem Main-Thread anzeigen?
Ja, das geht auch, aber da muss man noch immer das Bild zum GPU schicken. Ja. Also das ist noch immer teuer.
Also in dem Beispiel, was sie hatten, war es halt so ein ganz aufwendiger Graph, der halt wirklich eine Sekunde gedauert hat, bis man den gezeichnet hatte oder so. Was vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber also es kommt ja auch immer drauf an.
Aber eigentlich, also das ist alles sowieso nicht mehr in der Mode. Man soll nur noch OpenGL machen, wie Lauren Brixer. Und dann ist alles viel einfacher.
Das nervt mich ja so ein bisschen. Also der gute Lauren Brixer wird ja für Letterpress, wo er das ja gemacht hat, alles auf OpenGL von Hand zu machen. Der hat ja sicherlich gute Gründe, aber der hat ja keine Accessibility in Letterpress.
Nee, der hatte keine guten Gründe.
Der hatte keine guten Gründe?
Der hatte keine guten Gründe. Ich habe mal mit ihm.
Der hat einfach Bock.
Es gibt ja diesen Debug-Podcast, wo er darüber ein bisschen erzählt hat und er meinte, er hatte einfach Bock, das mit OpenGL zu machen.
Genau, das finde ich eine gute Gründe.
Okay, das ist, aber es ist jetzt, also es ist jetzt nicht, dass er vorher getestet hat, dass das mit UIKit nicht sich genauso schnell animieren lässt und sowas. Wobei die Grafik, die ist schon scheiße schnell. Das muss man ihm einfach lassen. Das ist
ja, aber Letterpress, also das wäre wirklich mit UIKit gegangen.
Ja.
Und jetzt hat er halt auch keine Accessibility.
Ja klar,
das, und das ist gerade Letterpress wäre ja mal ein Spiel gewesen, wo das wirklich funktioniert hätte.
Das stimmt.
Und ist nicht.
Ja, das ist natürlich, das ist echt traurig daran.
Weiß ich auch nicht, ob man das überhaupt machen kann. Denn
Du kannst es eigentlich machen. Also du hast irgendwo in deiner Hierarchie hast du ja immer noch eine UI-View. Mhm. Auch so eine UI-GL-View wahrscheinlich. Und da kannst du dann halt alles von Hand wieder implementieren, was Accessibility angeht und sagen, okay, hier sind die einzelnen Racks quasi und dann hast du nochmal so eine parallele Hierarchie. Aber ist natürlich ein Aufwand.
Ja, schade. Das war ja auch damals Lauren Brichter, der hat ja auch die Tweety-App gemacht, also die dann später zur Twitter-App wurde, wo er genau diese Tricks gemacht hat. Also er legt ja auch sehr, sehr viel Wert darauf, auf so schnelle Animationen offensichtlich. Das ist ja offensichtlich ein Hobby von ihm.
Genau.
Und ich habe jetzt auf dem Mac wird ja jetzt die Twitter-App, die offizielle, auch nochmal weiterentwickelt.
Ja, ich war erstaunt.
Bin ich auch sehr erstaunt drüber und ich habe die dann das erste Mal seit langer Zeit wieder aufgehabt, nachdem ich ewig lange in Tweetbot unterwegs war und ich habe mich sofort wieder in diese App verliebt und seitdem Tweetbot nicht mehr aufgemacht, weil ich finde diese Twitter-App, die animiert so fantastisch, also da merkt man wirklich drinne, dass da jemand dran gesessen hat, der das Ganze wirklich liebt. Also das ist so, wenn man einen Tweet absendet, dann das Fenster, es geht nicht einfach zu, sondern es fliegt so nach oben so ein bisschen weg und fadet dabei aus, also man sieht so richtig, wie sozusagen der Tweet wegfliegt in die Wolke hinein. Und so, und das ist schon, das finde ich schon sehr großartig. Also das ist, ich liebe die Sachen, die Lauren da baut. Und ich weiß gar nicht, wie viel er mit der Twitter-App, also heute hat er mit ihr gar nichts mehr zu tun, aber wie viel Code da tatsächlich noch von ihm drin ist. Aber ich vermute mal, dass diese ganzen Animationen und sowas, dass die durchaus noch alle von ihm sind.
In der Mac-App. Ich denke schon, aber die haben auch gute Leute da bei Twitter. Also sowieso, neulich habe ich eine Zahl gesehen, die haben echt, echt viele Engineers. Ich weiß nicht mehr genau, aber 1000 oder sowas? Ich weiß nicht mehr genau.
Also die hatten ja auch für die Mac-App nochmal kurz ihr eigenes UI-Framework auf Core Animation aufbauend gebaut. Dieses TWUI oder TWUI oder wie auch immer. Oder eher TWUI wahrscheinlich. Wo sie halt auch festgestellt haben, dass diese ganzen APIs auf dem iPhone moderner sind und schöner zu nutzen und dann quasi so eine Art Backport gemacht haben, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Du meinst
wieder nicht, auf den Mac.
Du meinst nicht das Framework von GitHub, oder?
GitHub benutzt es auch. Und ich sehe hier auch gerade, dass der letzte Commit bei TWUI auch von einem GitHuber ist.
TWUI, ich mache jetzt mal kurz hier.
Aber GitHub hat auch noch sein eigenes Framework. Wie heißt das nochmal? Womit man eigentlich UI-Kit-Code schreibt und das dann gleich auf dem Mac ausführen kann. Da haben die auch die GitHub Mac App mitgebaut. Das ist auch abgefahren.
Also bei TW UI, da passiert doch eigentlich kaum noch was.
Oder hat GitHub da sein Fork?
Vielleicht bin ich. Also das offizielle, da gibt es der letzte Pull Request ist vom 1. Juni, also ist genau ein Jahr alt, heute auf den Tag. Und so richtig viel ist da auch schon vorher nicht mehr passiert. Also ich habe das mir mal angeguckt, das ist ganz hübsch soweit, aber es ist gerade so für uns, wir können nur, also für Leute wie mich, die eigentlich so richtig mit iOS dann doch gerade, was die Views angeht und so, ja doch ganz ordentlich verwöhnt sind und dann plötzlich auf dem Mac auf die harte Realität schlagen, dass das ja früher dann doch nicht ganz so leicht war und so schön.
Der GitHub Fork ist ein bisschen aktiver, der war der letzte Commit vor 5 Monaten.
Achso, das gibt's direkt bei GitHub, ja?
Genau.
Direkt unter dem. Ich komme ja. Ah, jetzt habe ich doch. Ha.
Ja, und das. Ich versuche jetzt herauszufinden, wie das GitHub Framework heißt. Chameleon.
Mhm.
Das ist. Auch die haben das bei GitHub gebaut. Ist auch schon seit 3 Monaten haben die nichts mehr gemacht, aber das ist so ein Port von UIKit nach OS X.
Da gibt's so ein paar von, ne? Das ist so. Also was ich da jetzt noch gehört habe, was ganz toll sein soll, also mal gucken, wie aktiv das ist. Rebel heißt das.
Nee, Rebel ist doch das von GitHub, oder?
Genau, Rebel ist das von GitHub.
Es gibt schon viel zu viele Sachen.
Ja. Das kommt so langsam in diesen, das ist der Nachteil von an Open Source Software. So, dieses, ich hätte da dieses Problem, wie löse ich das am besten? Wo man dann, ja, das kannst du auf 4 verschiedene Arten machen, die 5 folgende Probleme haben und aber alle nicht miteinander kompatibel sind.
Aber ich glaube, das ist bei Closed Source Software nicht wesentlich besser.
Naja, wenn du, ja, das ist bei Closed Software, also das stimmt, aber wenn du da diese eine Firma hast, also in dem Fall Apple, und die macht dann eine Vorgabe, so und so hat zu sein, dann ist das nicht unbedingt immer die beste Lösung, die die da machen, sondern es ist oft auch große Scheiße, aber es ist wenigstens große Scheiße, durch die viele schon mal durchgetreten sind schon mal wissen und wo es Anleitung gibt, wie man damit umgeht und sowas. Wohingegen bei diesen, also ich habe jetzt mal mich ein bisschen an AF Incremental Store rangewagt.
Oh nein.
Das ist, also die Demo-Apps, die sehen so schön aus, die haben, so wenn man sich das mal anguckt, wenn man sich das einfach, also AF Incremental Store ist halt, dass man sozusagen, dass man dass man hat, nach vorne hat man eine Core-Data-Datenbank die aber nach hinten hin dann, wenn sie irgendwelche Daten nicht finden kann oder das Gefühl hat, dass die outdated sind, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann gegen eine REST-API einen Request stellen kann und dass dann die Daten im Hintergrund transparent nachgeladen werden, aber dann direkt in der Datenbank abgespeichert werden. Und ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich für NewsBlur hier diesen News-Diensten eine Library schreibe. Und da wäre das ja total praktisch gewesen, dass man so Artikel nachlädt und dass man sie dann direkt auf dem Gerät hat, wenn man sie braucht, aber wenn man eine Internetverbindung hat, dass man sie im Hintergrund nachladen kann. Und ich habe bis jetzt noch keine vernünftige, ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt ist auch erstmal wieder gut, jetzt mache ich auch mal wieder was anderes, also habe es ein bisschen schleifen lassen. Aber was dann das letzte Problem war, was ich hatte, was wirklich in keinem, also da sind so Beispiele drin, wie man, ja, hier bei app.net laden wir mal schön irgendwie was runter oder sowas und wie das dann alles geht. Aber diese Beispiele haben zum Beispiel alle keine Authentifizierung. So dass man nicht gucken kann, bin ich denn schon authentifiziert? Wenn ich noch nicht authentifiziert bin, muss ich mich erstmal einloggen und dann brauche ich einen Cookie setzen und dann kann ich erst den Request bearbeiten. Das ist
das kriegt man hin, glaube ich. Das ist nicht das Schwere. Ich glaube, die Idee ist sowieso falsch, sowas zu machen mit AF Incremental Store, weil Core Data, also NS Incremental Store ist nur für Sachen auf dem Gerät geeignet, also nicht für Netzwerk Sachen, weil das dauert viel zu lange und das ist da echt nicht für
Ja, das meinte auch
wie heißt er? Daniel?
Genau.
Daniel
Eggert.
Eggert war ein von den Sprechern von UiConf und er hat bei Apple gearbeitet, sehr viel mit Core Data gemacht und hat auch gemeint, also mach das bitte nicht, weil das ist eine schlechte Idee, es gibt nur Probleme.
Ja.
Und wenn du die Code von AF Incremental Store anguckst, siehst du auch, wie kompliziert das alles ist.
Ja, das ist ziemlich kompliziert.
Deswegen würde ich das auch nicht benutzen. Würde ich eher empfehlen, schon Core Data zu benutzen, aber dann die Synchronisation da so extra zu machen, dass du alles runterladest, in Core Data speicherst und dann kannst du noch immer so Sachen wie NSFetch Results Controller benutzen. Aber AF Incremental Store, ich glaube, ist eine schlechte Idee. Ich habe damals auch selbe mit rumgespielt. Ich habe NS Incremental Store Test Project und da kannst du auch mal nachgucken. Es steht auf GitHub, aber das ist, ich habe schon gemerkt, das ist alles.
Ja, so richtig gut fühlte es sich nicht an. Also genau. Das stimmt schon. Das ging mir auch so ein bisschen. Aber eigentlich der Gedanke dahinter, so eine API für beides zu haben und sich nicht so richtig drum zu kümmern, das wollen wir immer alle haben.
Total.
Das ist ja, also es ist. Und ich dachte, das wäre dafür genau der richtige Anwendungsfall, eben um nicht jedes Mal alle Daten runterladen zu müssen, weil diese NewsBlur-App fürs iPhone, die ich jetzt habe, die ist, das ist auch echt irre. Also ich bin ja,
ich kannte das vorher gar nicht.
Das ist, ich bin, der setzt Underscore ein, der Typ. Das ist, also hier Robs Projekt, das ist weil Google, ich bin so ein RSS-Junkie und Google Reader wird ja jetzt Ende des Monats abgeschaltet und darum musste ich mich langsam mal nach einer Alternative umsehen zum Google Reader. Und ich habe ja noch die Hoffnung, dass sich das Problem für mich alleine erledigt, weil Silvio hier, von der die Reader-App baut, ich weiß nicht, kennt ihr die? Dass der dann hoffentlich die neuen Versionen von seiner App rausbringt und dann können wir die alle auch mit mit irgendeinem alternativen Dienst nutzen, aber bis dahin, also ich bin mir nicht sicher, ob er das schafft, ist keine Ahnung, ist einfach so ein Gefühl hier. Und darum habe ich mir jetzt so einen Newsblur-Account für ein Jahr geshoppt, für $24, das ist also $2 im Monat finde ich jetzt einen okayen Preis. Und das ist, der Typ ist komplett wahnsinnig, der ist, also es ist, also man kann, dieses Newsblur ist ein, kann man sich komplett runterladen auf GitHub, also es ist alles Open Source, was der gemacht hat, du kannst komplett, wenn du magst, dir deinen eigenen Server aufsetzen. Es ist, der hat eine Android-App gebaut, der hat eine iOS-App gebaut, der hat in Python diesen ganzen Code geschrieben, er hat eine mobile Webseite dazu, ich weiß nicht, und das ist auch relativ, also es ist, gehört zu dem schlimmsten Code, den ich jemals gesehen habe, diese iOS-App.
Daher auch _m.
Also es ist, also es fängt schon mal damit an, dass der Code für das iOS-Projekt mit in dem Newsblur, also du musst dir den kompletten Newsblur-Blob einmal komplett als bei GitHub runterladen und dann ist in einem Verzeichnis davon ist die iOS-App und im anderen Verzeichnis ist die Android-App. Und dann hat er, sind zum Beispiel so schöne Sachen wie drinne, dass er, also es gibt überhaupt keine Trennung zwischen Views und Model und Controllern, sondern es ist direkt im View-Controller werden, werden die ganzen Calls ausgeführt. Dann hat er, die API hat furchtbare Variablennamen, sowas wie NP und sowas, wo man, und dann steht einfach nur eine Zahl drin, ist nirgendwo dokumentiert. Und dann habe ich mir den Quellcode sozusagen der Mac-App, der iOS, seiner iOS-App angeguckt, um rauszukriegen, wofür könnte denn NP stehen? Und dann heißt seine Variable aber auch immer nur NP. Und also er benennt die dann nicht nur die von der API, die Responses, sondern auch in der iOS-App heißen dann die Variablen wieder genauso kryptisch, wie sie vorher hießen. Also das ist schon alles ein bisschen wahnsinnig, aber man muss ihm lassen, also er baut für drei verschiedene Plattformen, baut er diese App.
Und alles alleine.
Und alles, naja, bei, also bei Android ist, sind relativ viele Pull-Requests von irgendwelchen Leuten da. Mhm. Bei der iOS-App nicht so. Ich habe jetzt, was ich jetzt noch gemacht habe, ist so eine Variante eingebaut, dass man Links direkt in Chrome aufmachen kann. Und habe das relativ aufwendig, also habe das über CocoaPods gelöst, weil ich dachte, vielleicht weiß er einfach nicht von nichts von CocoaPods und habe dann sozusagen hier mal einen Pod eingebaut und dann ihm einen Pull-Request geschickt, war jetzt keine große Sache und da kam dann auch von ihm zurück, nee, CocoaPods macht er nicht. Und
schade, ja.
Das ist echt schade, weil ich hatte, ich war so drauf und dran zu sagen, okay, ich modernisiere das ganze Projekt so ein bisschen und bringe das so ein bisschen, so soweit ich weiß, sozusagen auf den Stand, eben CocoaPods verwenden, vielleicht auch so ein paar Usability-Sachen drin einzubauen und sowas. Aber es ist natürlich schon cool, dass man so, also ich habe jetzt auf meinem iPhone zumindest im Augenblick noch, vielleicht ja irgendwann baue ich es ihm ja doch noch in den Haupttrunk ein, so dieses ja, ich hätte gern dieses mach das in Chrome-Link ein auf Feature und dann habe ich es mir halt eingebaut. Das ist schon ganz cool. Das ist nämlich was ich bei Reader schon lange vermisse.
Ja, ja, das ist, ich finde das übrigens noch immer ein bisschen komisch, diese ganze iOS und Open Source Geschichte. Das ist noch gar nicht so beliebt als wie bei anderen Sprachen. Also zum Beispiel CocoaPods gibt es auch viele Leute, die das gar nicht benutzen wollen oder zwar hassen.
Ja, hassen? Wieso hassen?
Ja, also weil das macht alles kompliziert und so haben die das nie gemacht und
die GitHub-Leute sind ja auch kein Fan.
Ja, genau.
Von CocoaPods. Die sind keine Freunde von CocoaPods, okay. Die benutzen es nicht. Die haben ja jetzt ihr Objective-C Framework, quasi ein API-Wrapper, open sourced.
Dieses OctoKit, ne?
OctoKit, genau. Und das hat auch keine CocoaPods. Und da meinst du auch, wir tun hier keine CocoaPods rein in das Repo, aber wenn jemand was submitten möchte, dann bitte. Und die verhindern das jetzt nicht.
Ja. Yeah.
Aber die sagen halt, das macht es zu kompliziert und das ist eine extra Dependency. Was ich auch verstehen kann, aber ich finde halt, die nehmen halt Submodules. Mhm. Aber ich finde halt Submodules eine ganz schlechte Idee.
Ja.
Für sowas, für so Dependency Management. Weil du bei Submodules kannst du halt nur sagen, das ist, was ich will und hier ist es. Mhm. Also du musst ja eine Git-URL angeben in deinem Submodule.
Ja.
Und das ist halt doof, weil wenn du jetzt, du kannst ja nicht für alle Zukunft garantieren, dass das immer da zu finden ist. Und wenn jetzt GitHub sich umbenennt und in oder von Atlassian gekauft wird oder weiß der Geier was, dann ändern sich ja vielleicht die ganzen URLs und dann kannst du deine Geschichte nicht mehr auschecken, ohne dann deine Submodules von Hand zu manipulieren. Und bei CocoaPods kannst du wenigstens, da sagst du nur, ich möchte die Version von der Library haben und wo jetzt das Repo ist, mit den Specs drin und so weiter und so fort, das ist ja eine ganz andere Geschichte und ist von deinem Code ja los oder von deinem Repo losgelöst.
Ja, ich finde auch gerade CocoaPods, gerade wenn man Alternativen hat, um mal jede Variante einmal auszuprobieren, womit werde ich denn am besten warm, was funktioniert denn am besten, da ist CocoaPods einfach unglaublich schnell, weil halt der Einbau von dem Code so fantastisch einfach geht. Also das ist ja für mich so der Hauptvorteil nach wie vor. Ja.
Und man kann dann auch noch ein bisschen mit die Code rumspielen. Also kann einfach in das Pods-Project reingehen und die Code ändern.
Ja.
Also das ist keine gute Lösung für alles, aber zumindest Sachen schnell auszutesten und so, das geht ganz gut damit.
Ja.
Der Typ hat übrigens auch Coco Docs heißt das Coco Docs?
Glaub
schon. Eloy, und der macht echt coole Sachen.
Mist, ich vergesse die ganze Zeit.
Aber für Coco Docs muss man ja dieses Apple-Format für seine Kommentare benutzen.
Ja, glaube ich, ja. Aber dann kriegt man auch schon ganz viel.
Ja.
Das kann man online sehen oder mit Dash oder sowas. Benutzt ihr Dash übrigens? Das ist auch sehr cool. Das ist so ein Documentation View und weil das Problem ist ja halt mit Xcode Documentation ist sehr, sehr langsam. Auch auf mein neues MacBook.
Findest du?
Ja. Alles ist so langsam und,
ja,
und Suchen ist schlecht. Oh, und
das ist.
Ich habe immer Probleme damit und mit Dash ist das alles voll schnell.
Also ich mache ja relativ viel mit Reactive Cookies gerade und da muss ich auch viel nachschauen und da gehe ich einfach in den Header und da sind halt die Kommentare, die mir das erklären.
Das geht auch, ja.
Also Dash ist am Anfang, ich habe das irgendwie wann relativ früh, als er noch relativ frisch war, habe ich das mal mitbekommen und es sah am Anfang wirklich furchtbar aus. Der hatte so ein eigenes Fenster drumherum gebaut, so ein eigenes Window-Kit und es hatte dann oben das Icon von dieser Katze auch so drinne, die ja drin war und so. Es war am Anfang wirklich furchtbar und es wurde dann immer besser. Und ich habe es dann ewig lange überhaupt nicht angefasst und mittlerweile ist das wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt. Also ich habe das dann
gar nicht so doof aus.
Ja. Das ist das Icon ist furchtbar hässlich, aber ansonsten.
Aber er hat ein neues Icon gehabt vor ein paar Wochen, aber da war dann etwas los, das hat er kopiert oder sowas.
Ernsthaft?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also da war etwas. Ja, genau, das ist eine Kopie von ein anderes Icon. Ich weiß nicht mehr genau.
Ach, das kann nicht sein Icon.
Was hast du gesagt?
Es ist gar nicht sein Icon.
Nee, doch, aber so andere Farben.
Ach so, okay.
Von ein anderes Icon. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ja. Aber diese App ist ganz gut.
Also ich habe hab mir in Xcode habe ich mir auch ein Plugin installiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, was direkt alles, wenn ich mit Alt-Klick irgendwo draufklicke, das dann in direkt in Dash die Dokumentation aufruft. Das funktioniert mittlerweile auch sehr gut. Das hat am Anfang hat das nur über die Suchen und
du hast ja viele Plugins.
Nee, die sind nicht alle eingeschaltet. Ich habe hier, können wir nachher gerne mal durchgehen. Was ich davon auch nutze, dann kann ich auch den Rest direkt abschalten. Wo ist denn das hier? Nicht DocXpand, das ist nicht. Keine Ahnung, welche von den Erweiterungen das jetzt hier gerade ist.
Vielleicht macht Dash das automatisch.
Ah, stimmt. Dash liefert in den Einstellungen, haben die sowas drinne, dass man, genau, hier Integration und da gibt es direkt die Xcode-Integration.
Ja, und was auch cool ist, dass man andere Docsets installieren kann. Also ich habe auch zum Beispiel Ruby Docsets da mit drin und, und Reactive Coco Docsets und wenn ich dann im Zug nach Holland fahre, dann kann ich das alles so nachgucken.
Das ist echt, also das ist mittlerweile eine tolle App. Und es gibt eine fantastische, die hat er auch direkt in die App eingebaut, eine Alfred-Integration. Und wenn ich hier D, NS UI Table View Controller, also man sieht direkt, man kann, er macht der Autocompletion. Und dann kann man direkt von überall aus quasi in die Dokumentation reinspringen. Und das ist so viel schneller als die offizielle Apple-Variante. Das ist,
Das sieht ziemlich schnicker aus. Also.
Das macht echt eine Menge Laune. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Und das wird immer besser. Das ist echt ein beeindruckendes Tool.
Also der Grund, worauf ich das installiert habe, war, dass ich versucht habe, fast ohne App, ohne Xcode zu leben. Weil ich bin...
Leben ohne Xcode.
Ja, ich bin App-Code-Benutzer.
Oh mein Gott.
Also das ist mein Coming-out als App-Code-Benutzer. ich glaube, fast 95% meines Zeits in App-Code unterwegs. Ich habe ein Projekt gemacht die letzten 9 Monate, zusammen mit Florian. Und dann Florian konnte gar noch kein Objective-C am Anfang. Und wir sind dann so angefangen und er hat damals viel mit, ich weiß nicht mehr, diese andere, so ein anderes IntelliJ-Programm gemacht. Und
die machen ja sehr, sehr gute Programme.
Genau, sehr, sehr schöne IDEs. Und dann hat er gemeint, ja, es gibt jetzt so ein IDE-App-Code und ich hatte das auch schon gesehen, aber das sieht alles so hässlich aus, es ist Java, das will man nicht benutzen.
Ja.
Geht nicht. Und dann hat er das trotzdem gemacht und er war so, so viel schneller als ich. Er ist einfach angefangen damit und war, also zum Beispiel mit Refactoren und diese Sachen, das geht alles so viel schneller und, und Code suchen und weil Xcode hat ja die letzten Jahre wenig Liebe gehabt von das Developer-Team und
Ja, es ist Zeit für Xcode 5.
Genau.
Das wird einen Aufschrei geben. Egal, also sobald Apple da die, das ist ja, sobald Apple da die Versionsnummer erhöht, werden sie so beschimpft werden, weil nämlich irgendwie alles nur so halb funktioniert und sowas, das wird ein ganz großer Spaß werden.
Vielleicht gehen die auch wieder runter.
Auf Xcode 3 wieder?
Ja.
Ja,
das wäre auch schön.
Und dann wieder, wie hieß es früher? Project?
Ein Interface-Builder. Noch parallel dazu, oder was?
Ja, nee, aber wie hieß denn der Vorgänger von Xcode? Auf macOS 9.
Auf macOS 9 gab's Mac, warte mal, Mac App hieß die offizielle Entwicklungsumgebung von Apple. Das ist das erste Mal, wo mir das Wort App aufgefallen ist.
Verrückt.
Ja, das ist sehr, sehr lange her. Und das war, ich fand das damals ganz toll, weil das war nämlich damals, als man im About-Menü, in diesen About-Dialogen, immer noch irgendwelche schicken Animationen hatte und sowas. Und bei Mac App war das so, da war so eine Animation drin, wo so aus quasi aus Tetris-Steinen eine Diskette zusammengesetzt wird.
Geil.
Und dann kam am Ende kam so ein Paint, und das war eine bunte Diskette, die man dann hatte. Und dann kam so ein Paintbrush vorbei und hat das dann alles einfarbig angemalt. Und am Ende hat man dann die schöne Diskette mit seiner Software drauf gehabt. Das war...
sehr schön.
Fand ich, aber mehr konnte ich damals in Mac App nicht machen. Das war alles, was ich konnte nur diese App starten.
Ich glaube,
und
ich war dann noch mit Delphi unterwegs. Auf Windows.
Aber es ist, ich bin so, gibt es denn irgendwie einen Tipp? Also ich habe schon.
Ja, viele Tipps.
Ich habe schon, ich für meinen Teil, ich habe schon viele IntelliJ, wie heißt der Laden?
JetBrains.
JetBrains IDEs genutzt, also so WebStorm und PHPStorm und auch RubyMine und so diese ganzen Sachen. Und ich bin dem ganzen Zeug ja überhaupt nicht, ich habe WebStorm sogar gekauft jetzt für meine JavaScript-Sachen, aber für Objective-C nutze ich trotzdem noch Xcode nach wie vor. Ja,
also die erste Tipp, das hast du schon sehr gut gemacht, ist die Toolbar ausschalten, weil es gibt so ein hässliche Toolbar-Standard.
Ja.
Also das hast du gut gemacht und dann würde ich sagen Command-Shift-O und irgendwelche Datei öffnen. Und dann kannst du da einfach, also irgendwelche...
Ich habe das im TV.
Und dann kannst du da einfach reingehen und Ctrl-T eindrücken. Und das ist die Refactor-Taste. Und dann wird alles sehr schön. Also,
aber warte mal, wieso kriegt der hier gerade meine ganzen Klassen nicht vernünftig hin? Der hat das irgendwie offensichtlich nicht korrekt importiert. Ctrl-T. Ctrl-T oder Apfel-T?
Console. Ja, die Tastenkombinationen sind ein bisschen komisch, aber man gewohnt
aber
sich.
Irgendwie. Hast du vielleicht nicht die...
irgendwas mag er hier nicht.
Fragte dich nicht am Anfang, ob du die Xcode-Konvention oder die App...
Aber du kannst gar keine Dateien öffnen.
Ja, irgendwie ist es hier gerade...
Hast du noch ein anderes Fenster, in dem die vielleicht aufgehen?
Eigentlich nicht.
Das ist komisch.
Nein, ich meine Xcode, aber... Für Leute zu Hause, wir gucken gerade auf Max Fernseher, wie er versucht,
das
zu nutzen.
Ich mach das nachher nochmal richtig. Ja, lass uns mal, genau. Und dann, und was macht die Refactoring-Funktion?
Naja, da kannst du viele Sachen machen. Zum Beispiel, du kannst einen Teil von deinem Code selektieren und dann refactoren, zum Beispiel eine Variable extrahieren oder.
Kann man auch in eine Konstante automatisch irgendwas?
In Konstante. Man kann Sachen rename, zum Beispiel wenn du, oder was noch schöner ist, wenn du zum Beispiel eine Funktion hast und da sagst du nstringName equals und dann irgendwelche String, dann kannst du diese Variable, kannst du eine Parameter ausmachen. Und das wird dann überall, wo du diese Methode anrufst, wird das geändert und wird diese Parameter reingestellt. Und also ich kann echt nicht mehr ohne.
Okay. Also,
bin süchtig.
Was kostet der Spaß eigentlich? Ich bin ja immer so knausrig.
Also die ersten 30 Tage sind umsonst und dann glaube ich...
meine ersten 30 Tage sind vorbei. Ich werde mal mit meinem Arbeitgeber reden, ob der mir nicht eine Version sponsort.
99 Euro oder so?
Ja, das ist relativ... Docs und Demos, Buy. Hier ist der Buy-Button. Gucken, dann klicken wir mal auf den Buy-Button und gucken, was es kostet. Oh. Commercial License 179.
Ja.
Personal License.
Wie viele Seats sind es?
Personal License kostet 89 Euro. Ich glaube, das ist dann.
Aber für Open Source ist es umsonst?
Bestimmt, oder? Ja, aber ja. Academic License, Classroom License, Open Source License ist auch free. Aber das ist, ich habe das mal probiert, bei mich um so eine Open Source Lizenz zu bewerben. Mhm. Und die sind da schon ein bisschen picky. Also es ist, ich habe da ein Projekt, also so, ich habe da gedacht, WebStorm kann man ja vielleicht mit einer Open Source Lizenz, weil das nutze ich tatsächlich eigentlich ausschließlich für Open Source Projekte. Also alles, was ich in JavaScript mache oder in HTML mache, wird geht auf GitHub und wird Open Source. Und habe dann ein Projekt, was ich für relativ, so wo ich dachte, okay, das hat auch ein paar User und so und ist jetzt nicht gerade total wenig Code und habe das dann da eingereicht, habe den jetzt geschickt, hier ist mein GitHub-Repository, bitte sehr. Und da kam dann nach ein paar Tagen so die Antwort, da haben wir uns angeguckt, aber danke, nein, danke. Wollen wir nicht, dafür gibt's keine Lizenz. Und dann habe ich halt doch irgendwie die Lizenz gekauft.
Ja, die sind schon ein bisschen schwierig mit Kommunikation und so. Wir haben die auch versucht, zumindest damit zu reden, als Sponsor für UiConf.
Ja.
Haben da auch so mehrere E-Mails geschickt und Leute angeschrieben und gar nichts gehört.
Also, okay. Ja, die sind ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war ja bei der Google I.O., gibt es jetzt die offizielle, quasi die halboffizielle Google Android IDE. Ja. Und die stammt ja, das ist ja quasi deren IntelliJ auch für Google angepasst, so ein bisschen. Das ist ja, also, die sind ja jetzt im Bett mit Google, die Schweine.
Ja, obwohl, also den Ausschnitt von der Keynote hatte ich sogar gesehen.
Ja.
Und ein paar von den Features, die sie da so, wo sie sich halt abklatschen lassen haben, die hatten sie halt auch schon eine ganze Weile. Also zum Beispiel das, wenn du eine Farbe definierst in einer XML-Datei und was auch sonst, dann wird die halt dir links angezeigt. So,
das ist so ein uraltes Feature bei denen.
Ja, das ist schon immer.
Ja, aber wenn man von Eclipse kommt, dann ist das wahrscheinlich so ein totales Highlight. Also Xcode wäre es ja auch was Tolles, wenn man es mal... machen wir uns nichts vor. Da wäre das auch was Tolles, wenn wir das endlich mal hätten.
Ja, genau.
UI Color ist ja sowieso so ein Kandidat.
Also ich glaube echt, dass ich mir so vielleicht eine Stunde am Tag ausspare wegen AppCode. Weil ich einfach so viel schneller refactoren kann. Und das ist eigentlich, was ich den ganzen Tag mache. Also wenig neue Code schreiben, aber meistens so...
Schreib doch mal von Anfang an guten Code, anstatt...
ja.
Ja, dann kannst du auch Xcode benutzen.
Ja, dann kannst du auch Xcode benutzen.
Ja,
und wenn du
Textedit.
Genau, und wenn du auch noch fehlerfreien Code schreibst, dann brauchst du auch keinen LLDB, dann ist alles von vornherein viel besser. Also dieses von vornherein einfach keine Fehler einbauen, das wäre viel...
Das sage ich sowieso immer.
Das ist macht alles viel leichter.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich sehr gute Idee.
Und anstatt sich über Instruments zu beschweren, einfach auch von vornherein schnellen Code zu schreiben, der keine Memory Leaks hat. Das macht alles viel, viel leichter.
Mhm. Und anstatt sich über Kunden zu beschweren, von vornherein einfach gar keinen Code schreiben.
Sondern nur PowerPoint-Präsentationen liefern.
Ich glaube, du bist da auf dem richtigen Pfad, Max.
Ja.
Ich werde Consultant.
Kann man viel Geld verdienen.
Habt ihr euch denn die Google I.O. angeguckt, diese Konferenz?
Ein bisschen.
Gar nicht. Ich habe nur Angst für Google Glass, aber ansonsten...
Du hast Angst davor?
Ja.
Weil?
Also ich habe nur eine Post gelesen über einen Tipp, der war auf der Konferenz und hat auch Angst gehabt für diese Brillen, die ganzen Zeit Fotos nehmen. Und dann hat er gemeint, okay, jetzt brauch ich mal Ruhe, ich gehe mal auf die Toilette.
Ich denke nicht alle Leute mit ihrer Glass da.
Naja, aber sie machen ja die ganze Zeit nur Fotos von ihren Penissen. Das ist ja sehr der übliche. Oder ich meine, wie steht man auf einer Herrentoilette da? Entweder eigentlich starrt man nach oben, weil man darf ja nicht zur Seite starren, das geht ja auch gar nicht, weil man darf auch sich selber nicht aufs Genital starren, also starrt man ja im Wesentlichen.
Ist da immer geradeaus.
Ja, irgendwie würde man da nur Fotos von Kacheln sehen. Das wäre. Ich weiß nicht, ich habe so bei Google Glass hatte ich das. Bin ich so ein bisschen fatalistisch. Also es ist so, ich glaube, dass das wird kommen. Ja. Und egal, ob wir Angst davor haben oder nicht, es wird einfach, das ist die Zukunft. Und wenn nicht Google Glass, dann halt eine ähnliche Sache von irgendeinem anderen Hersteller. Da gibt es jetzt auch so ein Kickstarter-Projekt, die irgendwie schon $130,000 gesammelt haben, die haben quasi auch so eine VR-Brille, man sieht die Welt, aber sie kann trotzdem noch so ein eigenes Bild reinpacken. Und die haben dann oben, das sieht so aus wie so eine Mini-Kinect, obendrauf. Und die wollen dann, dass man quasi mit seinen Fingern die virtuelle und die reale Welt gleichzeitig manipulieren kann. Also sowohl, dass sie Displays quasi vor deinen Augen einblenden, da wo du sie gerade brauchst, als auch, dass sie auf bestehenden Elementen oder Objekten, die irgendwo rumstehen, irgendwas einblenden kann. Ich glaube, das wird einfach kommen. Sowieso,
aber da wird sich auch viel ändern. Also wenn man echt die ganze Zeit Fotos oder schlimme Videos machen kann,
ja.
wenn du mal betrunken bist oder...
Für Happy Slapping wäre es auch. Die Revolution. Es kommt ja bestimmt wieder.
Naja, ich bin ja, aber das habe ich dann auch gelernt, das gibt schon lange, ich dachte, dass der Pornografiemarkt komplett umgekrempelt wird, weil einfach durch die First-Person-Porn-Scene sozusagen, aber ist wohl auch schon alles ein alter Hut, ist schon lange, lange, lange dabei. Ja, aber das ist, also Google Glass ist, finde ich, tatsächlich eine spannende Entwicklung. Also was ich spannend fand, also ich habe es mir fast komplett angeguckt. Ich saß im Büro und habe so, Google I.O., jetzt ist die Keynote da, na gut, gucke ich mir mal an. Ich glaube, ich habe es nicht live gesehen, sondern ich habe es sogar live gesehen. Ich habe die Live-Präsentation gesehen. Naja, jetzt ist es 16 Uhr oder 17 Uhr, noch so eine Stunde bleibe ich im Büro sitzen, bis dann die Keynote vorbei ist und dann gehe ich nach Hause. Und dann waren die nach 3 Stunden immer noch nicht fertig. Das war schon sehr, 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 sehr lang, was die da abgeliefert haben.
Na, das ist halt auch... glaube ich, ein bisschen Developer-fokussierte. Also nach der WWDC-Keynote gibt es ja auch noch die WWDC, was ist das?
Die State of the Union?
Die und Plattform-Kickoffs und sowas.
Plattform-Kickoff und das ist halt bei denen in einem.
So. Ja, so ein bisschen, aber das war schon alles sehr, also das war schon consumer-orientiert, würde ich sagen. Das war schon...
Gut, aber zum Beispiel die IDE da, die war ja auch da
irgendwie
in der Hälfte mit drin.
Das stimmt,
wurde schon relativ ausführlich erklärt. Also es war, ich fand es tatsächlich zu lang. Sie hatten relativ viel zu zeigen, aber so viel fand ich jetzt auch nicht. Was ich ganz spannend fand in Bezug auf Android, dass ich so das Gefühl habe, also dass Google sich gerade komplett sich ein bisschen neu orientiert. Dass sie nämlich, also sie haben ja keine neue Android-Version vorgestellt, was allerdings daran liegt, glaube ich, weil sie einfach noch nicht fertig ist. Also das hat man dann in ein paar anderen Vorträgen mitgekriegt, dass offensichtlich da was am Köcheln ist und die Vorträge dafür schon gemacht worden sind, dass man das jetzt eigentlich schon zeigen würde gerne, aber dass man einfach noch nicht sagen kann, Android 4.3 ist oder 5 oder was auch immer da als nächstes kommt, wahrscheinlich 4.3. Ist schon soweit. Aber sie haben so eigentlich alles, was sie vorgestellt haben, da gab es sowohl für iOS als auch für Android. Also so zum Beispiel diese Game Center, sie haben ja so ein Game Center-Clone gemacht quasi, hoffentlich und funktionierend im Gegensatz zu Apple. Und das gibt's als iOS-Bibliothek und das gibt's als Android-Bibliothek. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie Android auch als feindliches Territorium mittlerweile betrachten, genauso wie iOS. Also es war, bei Apple ist das ganz klar, ich weiß nicht, ob es jemals irgendwas anderes gab. Apple liefert keine Bibliotheken, sondern Apple sagt, hier hast du das neue Betriebssystem, installier das neue Betriebssystem, dann hast du folgende tollen neuen Features. Und Google hat das ja auch ähnlich gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann haben sie ja angefangen, diese Kompatibilitätsbibliotheken mit auszuliefern. Mhm. Und jetzt scheint es so zu sein, dass das ausschließlich der Fall ist. Also, dass sie nur, also sie haben halt neue Features, zum Beispiel eine neue Location API, wo sie auch so Schrittmesser drin haben, das war so ganz hübsches Zeug. Oder eben diese Game Center-artige API. Und das ist eine Bibliothek, die baut man sich in sein Projekt ein, genauso wie man es auf iOS machen würde. Und,
aber das macht auch mehr Sinn auf Android, weil.
Wegen der Fragmentierung.
Genau.
Ja, ja, klar, natürlich. Das ist macht total Sinn. Mhm. Und wenn die dann alle nicht hinterherkommen und neues Betriebssystem ausliefern, dann kriegen sie es trotzdem rein. Und ich glaube, es macht auch für Google viel Sinn gegen Samsung. So, wenn Samsung irgendwann mal forkt oder jetzt schon Amazon geforkt hat, dann schaffen sie es trotzdem noch, ihren eigenen Code und ihre eigenen Services auch in diesen Dienst einzubinden. Also wenn man das direkt in die App einbaut, den Google Maps Zugriff zum Beispiel, dann ist der halt in der App drin und dann kann auch Amazon mit einem eigenen Kartendienst nichts dagegen machen. Mhm. Also richtig doof ist es nicht, überhaupt nicht, aber ich fand es halt spannend, dass sie offensichtlich, also dass sie iOS im Wesen oder Android mittlerweile behandeln wie iOS, so als ein System, auf das sie nicht wirklich viel Einfluss haben. Und ansonsten fand ich ja den Google Maps Vortrag, das war natürlich dann irgendwie so, das ist, also sie haben ja ein komplett neues Google Maps vorgestellt und ist ja alles überarbeitet und so.
Obwohl mich das jetzt nicht so geflasht hat, also es war halt, okay, ihr wollt mir halt einen Haufen Scheiß verkaufen und mir irgendwelche Sachen, also wenn ich Google Maps benutze, dann will ich eigentlich nirgendwo hin und ich will nicht noch drei Restaurants in der Nachbarschaft kennenlernen und so, also.
Naja, da ist ja klar, wen sie damit platt machen, oder?
Das ist, ja, aber mir persönlich bringt das nicht so viel, weil wenn ich, das, ich glaube, das ist ein anderer Use Case, also wenn ich wissen will, was gibt's in der Nähe, dann, also ja, das ist ein anderer Use Case, als ich will jetzt irgendwo hinfahren und.
Das stimmt. Ja. Na, ich benutze es für beides so ein bisschen, wobei so eine wirklich schöne App, mit der man so, ich hätte jetzt hier gern in der Nähe ein Bier und wo kriege ich das? Und am besten in einer Nichtraucherkneipe. Das ist ja offensichtlich so eine Unterscheidung, die in Amerika erstellte Apps sich nicht mal vorstellen könnten, dass das ein Problem sein könnte.
Weil es keine
Raucherkneipen gibt. Raucherkneipen gibt, genau. Da merkt man mal wieder, wie das so mit der Internationalisierung ist. Das fände ich schon schön, wenn das Google, ist mir egal, wer das löst, das Problem, Hauptsache es wird gelöst von irgendwem und wenn das Google ist, dann soll es halt Google sein. Aber so diese Überarbeitung von Google Maps, die war auch schon mal überfällig, also so diese ewig breite Leiste da links, die eigentlich immer nur weiß war, warum die da war und mir nicht noch ein bisschen mehr Kartenmaterial angezeigt hat, das macht, also das ist schon sehr schick jetzt alles und das macht schon eine Menge her, also ist jetzt nicht so viel Neues, wie sie getan haben, glaube ich, und wie es aussah, aber darüber hinaus ist.
Ja, und man kann jetzt in Deutschland Fahrradrouten planen.
Endlich.
Endlich.
Ja. Endlich. Wobei, ich habe es ausprobiert und ich fand es nur so mit. Gut. Nee. Ich habe, da kann man ja mal hier, ich habe hier die App BB Bike. Also es gibt in Berlin gibt's so eine API von einer, ich weiß nicht, von einer FU oder von einer TU.
FU, glaube ich.
Von einer FU. BB, also BB Bike, hat man schon beim letzten Mal erwähnt. Und furchtbare Webseite, es ist ganz, aber kann gute Routen planen. Und es gibt so zwei Apps dafür, die mit denen man das dann auch auf dem iPhone diese Routen sich angucken kann. Und einer davon ist eben Baby Bike mit Y statt I. Und die ist ganz gut, die App. Die ist, also es ist nicht perfekt, aber die ist relativ gut. Mhm. Was ich daran schade finde, wenn ich eine Adresse, das ist auch sowas, was aus Amerika kommt. Wie gebe ich Adressen auf einem Telefon ein? Und ich glaube, das in Amerika ist es, du fängst halt mit der Hausnummer an, schreibst, was weiß ich was, wenn wir in die Oranienstraße 6 wollen, dann geben wir 6 Leerzeichen Oranienstraße ein und das alles überhaupt, und dann kommt die Autocompletion und sagt, alles klar, wenn du dann sagt, schlägt der Oranienstraße vor. In Deutschland ist es ja so, man fängt an, Oranienstraße zu, dann sagt er irgendwann Oranienstraße, okay, dann drücke ich drauf und dann muss ich nochmal in das Textfeld reintippen, an die richtige Stelle, nur um dann nochmal die Hausnummer einzugeben. Das fände ich mal schön, wenn das mal auch mal endlich jemand lösen würde, dieses Problem.
Das ist ja auch nicht schwer, aber da macht sich halt keiner einen Kopf. Das ist ja dieses ganze, es gibt ein anderes Adresssystem auf der Welt. Das ist ja das Problem.
Aber ich glaube, wir machen das Gleiche, also mit anderen Sachen. Also
natürlich.
Wie mit Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden.
Klar.
Das ist auch, also ich habe gar keine Unterstützung dafür. Jetzt mit Auto-Layout ein bisschen, aber ich denke da gar nicht drüber nach eigentlich. Über diese.
Wie haltet ihr es eigentlich mit Internationalisierung?
Muss man schon machen, aber ja. Ich habe gerade gestern sehr viel damit gekämpft und glaube einen Bug entdeckt. Also ich habe zumindest einen Radar gefeilt, weil ich habe so mit Storyboards eine App gebaut.
Ja. Yeah.
Also echt viel mit Storyboards und das ist eigentlich auch ganz hilfreich, auch besonders mit Internationalisierung, dass man auch so Auto-Layout verwendet und dass zum Beispiel alles skaliert und automatisch geht, aber dann für Styling habe ich UI Appearance benutzt, womit man so generisch alle Klassen stylen kann. Zum Beispiel, du kannst sagen, ein Default-Font für UI-Label.
Ah, das geht da auch drüber?
Ja. Und
dann sollte man das besser darüber lösen.
Ja und nee.
Okay.
Also und dann, wenn man da spezifischer sein will, braucht man Subclasses. Und ich habe entdeckt, dass mit Storyboards, wenn man ein Subclass hat von zum Beispiel UI-Label, die weiterhin gar nichts macht, nur eine leere Subclass, funktioniert Internationalisierung nicht mehr.
Was?
Ja, das ist echt komisch. Ich weiß nicht, was da los ist, aber...
Das ist ja bescheuert.
Ja, also das hat schon eine Weile gedauert, weil wenn man iOS-Apps internationalisiert, gibt es ja viele mögliche Probleme. Zum Beispiel, es gibt ja so einen Strings-File und kann sein, dass du die nicht im UTF-16 gespeichert hast. Oder
ja, das habe ich gesehen.
Es gibt viele Sachen, ja, und man kann, es kann sein, dass wenn du etwas änderst, dass das nicht gleich mitgenommen wird, weil dann musst du erstmal clean machen oder manchmal auch clean build folder, das ist so eine extra geheime Option und ja.
Apfel-Alt-K ist das, glaube ich. Apfel-Alt-Shift-K? Apfel-Alt-Shift-K ist das ein X-Code. Ich weiß nicht, was das ein App-Code ist.
Nee, für diese Sachen benutze ich auch X-Code.
Ach so, zum Clean. Also du hast, also sozusagen, das ist der nächste Tipp, du hast einfach beide IDEs gleichzeitig offen und du wechselst dann sozusagen.
Ja, also ich würde echt nicht, also das geht auch nicht. Das sagen die auch bei App-Code, die sagen, okay, das ist nicht als
100%iger Ersatz,
aber okay. Echt so dazu.
Also du machst bestimmte Sachen einfach, hast sozusagen rausgekriegt, was funktioniert in welcher IDE besser und machst das dann in der jeweils...
Ich mache einfach fast alles in App-Code, bis das nicht klappt.
Okay.
Und ja, eigentlich wünsche ich auch, dass beim WWDC ein neuer X-Code angekündigt wird.
Das wär mal ein schönes, ja. Also so dieses, was ich ja bei dieser Android-IDE jetzt ganz hübsch fand, dieses, dass man, also das ist natürlich ein explizites Android-Problem stärker, dass man sich ein und dasselbe Layout, was man gerade hat, gleichzeitig sozusagen auf verschiedenen Geräteklassen previewen lassen kann.
Hm.
Das ging. Und das würde auch definitiv bei iOS Sinn machen, dass man es gleichzeitig in mehreren Sprachen dasselbe Interface sich anzeigen lassen kann.
Ja.
Und also man hat dann so ein Preview und dann sieht man halt, kann man sich dann hinten Russisch einschalten, was ja so quasi als breiteste Sprache gilt und noch schlimmer als Deutsch und dann sieht man es sozusagen alles auf einen Schlag. Wenn es sowas auch für iOS gäbe, das wäre echt ein.
Wie ist denn das? Ein Interface-Bilder kannst du nicht sagen, irgendwie. Wenn das Telefon gedreht ist, dann hätte ich gerne ein anderes Layout.
Nee.
Du kannst sehr komplexe Regeln definieren mit diesem Auto-Layouting, okay. dass zumindest relativ viel davon geht. Also das ist, du würdest, also ich habe jetzt ein bisschen mit Auto-Layout gemacht, du offensichtlich auch.
Mhm.
Ich habe probiert, so viel wie möglich mit Interface-Bilder zu bauen. Einfach weil Auto-Layout ist halt für Interface-Bilder eigentlich gedacht und das sozusagen, das will man alles nicht von Hand bauen. Hab so billige Sachen vermisst wie einfach eine Zoom-Funktion. Warum kann man im Interface-Bilder nicht einfach reinzoomen? Das würde mir ja zweifach und vierfach total reichen. Nur an diesem Storyboard kann man halt rauszoomen, aber reinzoomen geht nicht aus Gründen, die keiner versteht. Und dann diese ganzen Auto, wie heißen die? Auto, Die Constraints, die automatisch hinzugefügten Constraints, die falsch sind, aber man kann sie trotzdem nicht löschen.
Ja.
Das ist total nervend.
Mm. Ja, es ist echt, also ich habe 9 Monate fast nur mit Auto-Layout gearbeitet.
Ja.
Und die Idee finde ich ganz gut, aber es funktioniert noch nicht ganz. Also sowohl als Developer oder auch wenn das dann da ist auf dem Gerät, also dann ist es auch noch sehr langsam manchmal.
Ja.
Also wenn du echt komplexe Sachen hast, dann dauert das manchmal sehr, sehr lange. Wir hatten zum Beispiel so mehrere View-Controllers nebeneinander, die man dann so swipen kann, wie ein Page-View. Und das dauerte manchmal so 50 oder 60 Millisekunden oder vielleicht noch mehr, vielleicht 100 Millisekunden nur Auto-Layout. Und das ist viel zu viel, wenn man schnell swipen will. Das geht nicht.
Ja.
Habt ihr dann Auto-Layout wieder komplett rausgeschmissen?
War das ja, denn? Für viele Sachen. Für manche Sachen benutzen wir das, weil es ist sehr hilfreich, aber zum Beispiel, wir hatten so sehr komplexe Grafiken, also und das kann man eigentlich mit Auto-Layout ganz schön definieren, aber dann war es einfach zu komplex, das System von Gleichungen zu lösen für Auto-Layout.
Also ich habe, einmal hatte ich so diesen tollen Effekt, wir haben eine App umgesetzt für einen Kunden und die Designs, die wir gekriegt haben, waren leider nicht so richtig aussagekräftig. Und dann habe ich angefangen, das umzusetzen und auch komplett mit Auto-Layouting. Und das war so, dass verschiedene Buttons zu sehen waren, halt, wie das so ist, die direkt aneinander stießen, also aneinander. Und ich hatte an einer Stelle, also ich habe dann irgendwo definiert, dieser Button ist immer genauso, nee, nicht, also dann kam irgendwann, genau, irgendwann kam die Regel dazu, meinten die, aber dieser Button ist ja gar nicht quadratisch. Der ist doch im Photoshop auch nicht quadratisch. Oh, ist ein Fehler, müsste ändern. Und dieser Button war in 5 oder 6 verschiedenen View-Controllern zu sehen. Mhm. Und ich habe an einer Stelle habe ich den Constraint hinzugefügt, okay, du hast die gleiche Breite wie Höhe wie Breite oder Breite wie Höhe. Und wirklich wie von magischer Hand hat sich das gesamte Layout komplett angepasst, also inklusive dass ein, also ich habe das dann ziemlich konsequent gebaut, dass an einer Stelle ging ein Menü auf, wenn man auf einen Button tippte, das fuhr dann so raus, dass da stimmte auch noch die Zentrierung und so. Also es war wirklich, musste diese eine Konstante ändern und alles funktionierte so wie gewünscht. Und das war schon wirklich so ein Aha-Erlebnis, was so ein bisschen diesen ganzen Aufwand, den man vorher hatte und den gerade den Lernaufwand doch wieder sozusagen gerechtfertigt hat. Aber darüber hinaus, also es hat mich auch öfters mal in den Wahnsinn getrieben, muss ich auch sagen. Das war schon.
Ich glaube, ich würde das trotzdem schon wiederverwenden, obwohl es viel Aufwand ist und viel Probleme gibt,
ja.
Sind, glaube ich, die Resultaten noch immer besser.
Ja.
Also ja, man kann schon viele Sachen machen, die man ansonsten die viel Aufwand kosten und ja.
Ja. Zum Thema Internationalisierung wollte ich nochmal sagen, ich habe damit jetzt, was ich jetzt erstmal als ersten Schritt gemacht habe, ich habe mein iPhone wieder auf Deutsch gestellt, weil ich hatte das bisher immer auf Englisch laufen lassen, so nach dem Motto. Und ich bin immer davon ausgegangen, das war so, als ich mein Telefon auf Englisch umgestellt hatte, war es sowieso so, dass die meisten Apps nur auf Englisch verfügbar waren und es eigentlich keinen großen Unterschied machte. Und ich bin wirklich so ein bisschen so, oh mein Gott, es ist ja wirklich mittlerweile eigentlich jede App auf Deutsch verfügbar. Sogar so Sachen wie WhatsApp, wo ich immer gedacht hätte, die scheißen auf alles, denen ist alles so egal. Aber Lokalisierung kriegen sie dann offensichtlich doch hin. Facebook-App, Twitter-App, wirklich Tweetbot ist auf Deutsch. Es ist wirklich
ja,
so.
Aber das bringt auch viel, also besonders in Deutschland.
Offensichtlich.
Ja, weil.
Das ist großer Markt vergleichsweise.
Ja, also in Holland ist zum Beispiel, das sind nur 16 Millionen Leute.
Ja.
Dann bringt das nicht so viel.
Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so davon ausgegangen, dass wer in Deutschland, wer ein iPhone hat, der kann auch Englisch halbwegs oder so. Aber offensichtlich, also muss ich mich wohl mit abfinden. Mist, müssen wir jetzt auch den ganzen Scheiß immer lokalisieren. Wobei, wenn man Deutsch kann, dann ist es ja die deutsche Lokalisierung, ist ja dann relativ einfach.
Genau.
Hier Martin Hering von Instacast, der hat jetzt ja Instacast für den Mac rausgebracht. Mhm. Und der hat seine App von seinen Followern lokalisieren lassen. Der hat einen Google Doc aufgesetzt, hat da quasi die Strings reingeschrieben in Englisch und hat dann die Sprachen und dann haben die Follower haben die Sprachen daneben geschrieben. Ich weiß nicht, wie gut die Übersetzungen sind, das natürlich dann immer, weiß man natürlich nicht so genau. Aber der hat innerhalb von 3 Tagen oder sowas, haben ihn sozusagen User der App, die in, ich weiß nicht, 7 oder 8 Sprachen übersetzt. Also wirklich so richtig, richtig viel. Also es ist, war sehr, sehr beeindruckt. Also das ist, das macht schon eine Menge her. Das ist und wenn man das dann noch irgendwie hinkriegt, automatisch zu exportieren oder sowas, dann
das ist ja nicht so schwer.
Google Docs, haben die eine vernünftige API?
Also dafür reicht es gerade noch.
Okay. Ja. Sollten wir mal so ein paar Tools.
Die haben auf alle Fälle CSV und dann schreibst du sehr schnell ein Skript, das irgendwie aus CSV eine Strings-Datei bastelt. Das ist gerade noch machbar.
Und dann in UTF-16 übersetzt?
LE.
LE, genau.
Ja.
LE, was?
Little Indian.
Ach so, okay.
Byte Order, das ist.
Oh Gott, wie lange gab es das schon nicht mehr? Das, dieses Problem. Naja.
Ja, eigentlich soll alles UTF-8 sein und dann.
Ja, das ist ja sowieso. Warum das? Und dann kann Git X kann dann die, beziehungsweise die ganzen Git-Tools können die Diffs nicht anzeigen, weil sie es für eine Binary-Datei halten und so und ätzend.
Ah ja, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum das.
Ja, die können nicht mit UTF-16, mit sowas Exotischem gehen die nicht um.
Krass. Deswegen.
Vielleicht sollte man sich wirklich mal irgendwas bauen, was einfach zur Compile-Zeit die Dateien von UTF-8 in UTF-16 und man hat in seinem Projekt einfach UTF-8-Dateien drin und fertig. Und dann wird es dann halt beim Bauen in UTF, kann ja nicht lange dauern. Und das ist echt, echt bizarr mit dem. Vielleicht kriegen sie es ja. Xcode 5, jetzt mit UTF-8 Support für String-Files.
Yeah! Was wünscht ihr noch mehr für Xcode 5?
Ich weiß nicht, also ein paar. Ich benutze ja kein Interface-Bilder. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht so viele Gelegenheiten, da mal eine Entscheidung zu treffen, ob ich das benutzen will oder nicht. Da gab es meistens immer schon einen Kontext. Aber zum Beispiel eine Möglichkeit zu haben, in Interface-Bilder Kommentare zu hinterlassen. So ein gelbes Sticky-Note da reinzupappen, wo ich dann sagen kann, Achtung, Achtung, hier, Folgendes habe ich aus diesem Grund gemacht und so.
Ja.
Das fände ich persönlich schon mal ganz interessant. Das wäre auf alle Fälle ein Grund, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich das nicht, oder ein Punkt, den ich halt damit habe mit Interface-Bilder, dass ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt hier mache und ich muss jetzt hier irgendwas Kompliziertes machen, was ich vielleicht wieder vergesse in einem Jahr, dann wäre es doch ganz praktisch, sagen zu können, warum ich das gemacht habe.
Am besten kurz im Flugmodus versetzen, am besten. Oder so, ja. Das ist viel besser, danke.
Und ansonsten, was gibt es noch? Neue, habe ich das eigentlich hier schon erzählt? Dass ich die Font gehackt habe?
Achso, ja, das hast du erzählt.
Da gibt es ja die, du kannst ja die unsichtbaren Zeichen anzeigen lassen, also Whitespace-Charakter kannst du ja anzeigen lassen. Aber die Macher von Xcode haben sich dafür einen ganz grauenhaften Charakter entschieden. Für irgendwie Open Box heißt der, glaube ich, oder so der Charakter. Und das ist halt quasi wie so eine eckige Klammer, die auf dem Boden liegt. Mhm. Und die ist halt ein total großes Zeichen, total hässlich und verwirrt voll. Und Sublime Text und so, die nehmen ja einfach mal so einen kleinen Punkt, der in der Mitte ist. Mhm. Und dann habe ich lange geguckt, ob ich das irgendwie einstellen kann, dann bin ich drauf gekommen, ich kann ja einfach die Font nehmen und die so modifizieren, dass ich diesen Box-Charakter mit so einem Punkt ersetze. Das wäre zum Beispiel, was ich mir wünschen würde. Das
Xcode 5, jetzt mit Punkt statt offener Leerzeichenzeichen.
Da gibt es auch einen Radar schon dafür.
Was ich mir wünschen würde, dass es vernünftig im Fullscreen-Modus funktioniert, also es funktioniert ja eigentlich ganz gut, aber wenn man so ein kleines MacBook-Display hat, die IDE funktioniert fantastisch, aber sobald man den Simulator startet, ist man komplett auf einem eigenen Screen.
Generell, dass man den Simulator auch irgendwie so einstellen kann, dass er halt nicht im Vordergrund immer ist. Also auch wenn ich meinen Test laufen lasse, geht ja immer der Simulator auf.
Ja, das stimmt.
Das nervt tierisch.
Was würde ich mir noch wünschen, dass...
Also hier besseres Refactoring, also ich nenne mal natürlich
bessere Refactoring-Tools, also das ist...
Also alles, was AppCode geil macht, im Prinzip,
also wenden wir natürlich gerne.
Aber ich glaube, das würden sie auch hinkriegen, jetzt mit Clang, ich habe ein bisschen damit rumgespielt, kann man das eigentlich ganz gut machen. Und ich habe neulich auch gehört, warum Xcode so lange, warum da nichts passiert ist. Weil was sie gemacht haben, Xcode war immer so ein Testprojekt für neue Sachen.
Ja.
Und ich glaube, Xcode 3 haben die mit Garbage Collection geschrieben. Und das war das erste Projekt, das Garbage Collection verwendet hat.
Jetzt mussten sie Garbage Collection wieder rausschmeißen.
Genau. Und dann bei Xcode 4 haben sie alles neu geschrieben und nur Arc
benutzt. Ja, okay.
Und deswegen, also das Xcode-Team war mit diesen zwei Sachen sehr lange beschäftigt.
Ja.
Und hoffentlich bleiben die jetzt bei Arc.
Wieder Garbage Collection.
Das wäre so schön.
Wir haben neu gewürfelt, diesmal ist es doch wieder Garbage Collection geworden. Nee, aber das stimmt, da könnte man, ich finde so diesen Boilerplate-Code, den man in C doch relativ häufig schreiben muss, also dieses eine Methode, also wenn er mir vorschlägt, macht AppCode sowas, ich fange an, eine Methode in einer .m-Datei zu schreiben und er fragt mich, wo würdest du die gern oben in die .h-Datei, also in die Header-Datei packen oder oben rein und sowas. Und
was ich auch immer sehr schön finde, wenn du jetzt irgendwie NS-Array schreibst und dann machst einen Punkt, dann schickt er dir gleich vor, ob die Variable nicht einfach Array nennen möchtest.
Mhm. Ah, okay.
Ja, oder die das Resultat von der Methode. Also wenn du sagst people, dann also self people, dann schlagt er dir vor, willst du diese Array people nennen?
Ah, okay. Das ist,
ist einfach alles, was du willst.
Okay. Also, gut, vielleicht will ich auch einfach nur, dass Apple auf AppCode umsteigt. Das ist Xcode 5 dann.
Nee, dass Apple alles kopiert und dann noch besser macht.
Ah, okay.
Ja, ein bisschen sticker.
Und ohne Java. Also Java ist echt hässlich.
was könnte man sich, also ich wüsste, was würde man sich alles noch wünschen für Xcode? Automatische Definition von Konstanten irgendwie, also so, da finde ich dann Ruby so dieses, diese, wie heißen die, mit dem Doppelpunkt vorne dran gleich?
Symbols.
Symbols, ja, sowas. Ja,
aber das ist ja mehr so ein Sprachenfeature, oder?
Kannst du über die IDE lösen, kannst du über die Sprache lösen, ist mir eigentlich scheißegal, wie das löst, Hauptsache es löst irgendjemand, also es ist...
Also ich meine, das ist eigentlich auch so eine Sache, dafür könnte man ja eigentlich sich mal ein Makro schreiben,
dass
man dieses NS-String RB super tolle Konstante ist gleich super tolle Konstante,
ja.
Davon könnte man sich eigentlich mal ein Makro schreiben, das ist ja
Und dann Xcode-Plugin, was das dann completed. Ja, das wär definitiv eine Option.
Ja, ich wünsche mich auch eine neue Sprache, also so Objective-C 3 oder sowas.
Ja, Objective-C 3, das wäre es wirklich. Also, weil jetzt sie hatten ja so das Problem, nachdem sie mit Arc angefangen haben, ist ja Objective-C ein bisschen strikter geworden. Oder die Sprache ist immer noch relativ freizügig, yeah. Aber dieser Arc-Step muss jetzt halt mehr wissen über das, was da passiert. Also du kannst jetzt, wenn du zwei Methoden hast, irgendwie People oder so, und die eine returnt halt ein Strong-ID und die andere returnt ein Unretained-ID. Und du hast jetzt eine Variable, von der du den Typ nicht kennst zur Compile-Zeit, weil die auch vom Typ-ID ist. Dann lässt sich Arc das nicht compilen, weil Arc ja wissen muss, was der Return
ist. Ob es retained sind oder nicht.
Weil davon halt abhängig ist, was da für ein Code noch injected wird. Und insofern ist, du kannst jetzt nicht einfach mehr Selektoren aufrufen, die nirgendwo definiert sind, weil dann Arc auch nicht weiß, wie er den Return-Value zu handeln hat. Ist es jetzt ein Primitiver, ist es Void, ist es ein Objekt und muss das retained werden und so weiter und so fort. Und das ist jetzt halt so ein komischer Mischmasch. Also auf der einen Seite ist Objective-C immer noch sehr freizügig, aber Arc ist halt ein bisschen strikter. Und dann sollten sie doch mit Objective-C wenigstens ein bisschen nachziehen. Und ich hätte zum Beispiel richtig gern so statisches Metaprogramming, dass ich zur Compile-Zeit halt ein paar Sachen machen könnte, die ich jetzt nur zur Laufzeit machen kann und auch nur sehr hässlich im Text.
Zumindest Generics, wie in Java.
Oh, ja, bitte so, Generics.
Dass man ein Array hat von bestimmten Objekten, so nur Strings mit drin oder nur...
Ja.
Und dass man auch sowas bei Methoden kann, benutzen kann und bei Blocks dann...
Ja, das wäre total super. Also das ist ja auch was, worunter Reactive Coco zum Beispiel sehr leidet, dass man da immer sehr akribisch aufpassen muss, was denn jetzt für ein Datentyp über das Signal geht und der Compiler das halt nicht für dich enforcen kann. Was halt so Sprachen wie Java und C-Sharp, da ist es überhaupt kein Thema. Dann geht es halt viel besser und viel sicherer und so.
Ja, eigentlich mit Arc und mit sowas würde die Sprache auch weniger dynamisch sein, aber ich glaube, das ist ein gutes Ding.
Ja, also die haben ja jetzt ja schon ganz viel Dynamik aufgegeben mit Arc.
Genau.
Also können sie jetzt auch quasi noch dementsprechend strikter sein.
Okay.
Wenn sie das schon eh nicht mehr garantieren können, diese ganze Dynamik, dann können sie auch bitte das voll ausnutzen.
Ja, beim Metaprogrammieren geht eigentlich ganz schlecht in Objective-C. Also man kann schon viele Sachen machen, aber es ist da nicht viel geeignet. Nicht wie Lisp oder...
Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt ein bisschen an so einem Makro rumgehackt, womit ich mir, also du schmeißt einen Selector rein und du kriegst, und der generiert dann einen Block, der Argumente kriegt und damit den Selector auf einem anderen Objekt aufruft. Und da musste ich dann halt auch, weil ich halt zum Beispiel nicht statisch rausfinden kann, irgendwie was ist der Return-Type und so, und ich konnte dann das ging halt nicht für Void. Also für alles andere konnte ich es irgendwie hinhacken, aber ich konnte nicht irgendwie, also mit ganz, ganz schlimmen Makros. Aber für Void ging es halt nicht. Also ich konnte nicht, du kannst ja, also wenn du eine Methode hast oder eine Methode, die Void returnt, vom halt nichts returnt, dann kannst du nicht das assignen irgendwo hin. Ist ja klar.
Yeah.
Aber es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie da das irgendwo hin zu casten oder so. Das geht einfach nicht. Und dann hätte ich halt immer irgendwie, also das Makro hieß Lift, und dann brauchte ich halt immer Lift, wo alles eine ID ist, Lift, wo primitive Argumente drin sind, und nochmal Lift jedes Mal, wo der Return-Type Void ist und so. Und dann wurde das alles sehr, sehr unhandlich. Aber die Alternative dazu ist, das halt komplett zur Laufzeit zu machen, wo du auch durch 1000 Reifen springen musst, falls es halt Void ist, falls es ein Struct Return, falls es primitive Argumente hat und so weiter fort, hier boxen, da unboxen und so weiter und so fort. Und soweit ich das können halt andere Sprachen einfach irgendwie abfrühstücken. Und das wäre jetzt, da würde man sich halt richtig viel Boilerplate sparen. Das würde ich mir wünschen,
ja,
Objective-C 3.
Ich glaube, ein von den Problemen damit ist auch, dass Objective-C echt so stark mit C integriert ist.
Ja.
Deswegen können die das nicht so einfach machen. Wenn die da, also das ist auch genau das Schöne von Objective-C, aber deswegen gibt es auch so viele Probleme.
Ja.
Weil es gibt ja so diese Primitive Types und deswegen...
Vielleicht bräuchten sie sowas wie einen Objective-C Präprozessor einfach. Dass man sagt, also wir machen irgendwie noch was davor, das würde ja gehen, dass du irgendwie ein anderes Zeichen, ein Hash-Add oder weiß der Geier was benutzt für deine, für deine Objective-C-Makros, die dann halt besseres, also der PC-Präprozessor kann ja praktisch nichts. Und dass du dann irgendwie eine Möglichkeit hast zu sagen, ich kann ein bisschen was statisch machen, ohne halt diese C-Kompatibilität aufzugeben. Das würde schon irgendwie gehen. Das könnte man sicherlich auch selber bauen und irgendwie davor setzen als Bitstep. Macht halt nur.
Ja, oder eine extra Sprache. Also
oder halt Smalltalk. Eine andere Sprache, die halt nicht mehr C-kompatibel ist.
Genau. Wobei man dann so die gut integriert. Also mit LLVM würde das gehen, glaube ich. Ja. Die gut integriert mit Objective-C. Also ich habe selber auch manchmal überlegt, mit Ruby Motion anzufangen, obwohl ich schon Jahren Objective-C schreibe, weil die Sprache ist einfach schöner und wenn man dann so beides machen kann, also manchmal Objective-C für die Low-Level-Sachen und dann oder C und manchmal Ruby für eher so
View-Controller. Aber da hätte ich halt lieber eine richtig strikte Sprache
anstatt Klar, Ruby. Noch viel besser, ja.
Chris hat ja auch viel Haskell gemacht.
Ja, habe ich noch nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals Haskell-Code überhaupt gesehen habe.
Oh, das musst du mal machen, das ist echt schön. Also, das ist alles typiert, also sehr stark typiert und da kannst du viele Sachen kannst du in Typesystem ausdrücken, wie was du normalerweise in Tests machen würdest. Und was auch sehr schön ist, ist, das ist ein lazy Language, also faul. Mhm. Und die macht nur das, was er echt machen muss. Zum Beispiel, was du machen kannst, ist so ein List von 1 bis wie heißt das auf Deutsch? Unendlich?
Ja. Yeah.
Von 1 bis unendlich, dann sagst du mach mal die Square-Function drauf und gib mir die erste 10 und das funktioniert.
Okay, also er berechnet das nicht wirklich, sondern er berechnet dann nur on demand die ersten 10 und dann hat sich der Salat.
Ja, genau. Und eigentlich zwar nur, wenn du die erste 10 ausprintest.
Ja.
Also nicht statisch oder sowas, aber echt erst, wenn er das braucht. Und das ist echt cool. Also viele von diesen Sachen, die mit Blocks jetzt passieren, die kommen alle von Sprachen wie Haskell oder Lisp, so funktionelle Programmiersprachen.
Ja, das sind wirklich tolle Features. Ich nehme eine Sprache, also ich lerne Sprachen eigentlich nicht so sehr, weil ich finde, dass ich diese Sprache jetzt dringend lernen möchte, sondern weil es für mich einen Grund gibt, diese Sprache zu lernen. Und für was ist der Grund, warum man Haskell, also weil ich es gerne irgendwo im Projekt einsetze?
Ja, eben. Also ich habe das in der Uni gemacht, ich habe in Utrecht studiert und da gibt es ein sehr starkes, sehr starke Haskell-Focus bei Informatik. Und deswegen bin ich damit angefangen und habe dann gesehen, wie schön das ist. Und dann, ja, wenn man das einmal weiß. Aber ich glaube, wenn ich das nochmal so machen würde, würde ich das nicht mit anfangen, weil das dauert sehr lange, bevor man irgendwas in Haskell bauen kann. Das ist echt alles voll kompliziert, wenn man von normalen Sprachen kommt. Und aber wenn man das dann in der Uni machen muss, dann geht es
die ganz Zeit einfach. Ist eh verschwendet,
dann kann man da hat man ja Zeit und nichts zu tun und
vielleicht hätte ich doch mal studieren sollen. Das ist so also dieses einfach Zeit haben, Dinge auszuprobieren, das ist, glaube ich, das Einzige, was am Studium wirklich echt relevant ist, oder? Also das ist so.
Ja, und Bier trinken.
Ja. Und Java machen.
Habe ich damals auch viel gemacht. Also eine von den Dingen, die ich noch irgendwann machen will,
ist Bier trinken.
Bier trinken und Java machen gleichzeitig.
Ich glaube, das geht nur gleichzeitig.
Ja, ich glaube, man will
nüchtern Java.
Das geht echt nicht.
Also ich finde Unis eigentlich gar nicht so schön, weil wenn man in die Uni einsteigt, gibt es viele unterschiedliche Leute und die haben auch unterschiedlich viel Erfahrung. Zum Beispiel manche, die haben schon ganze Sachen, also ganze Apps gebaut und andere, die haben noch nie programmiert. Und
also als ich damals mit dem Studium angefangen habe, da wurde uns erklärt, was ein Fenster ist.
Genau. Und was ich nochmal machen will, ist irgendwelche Alternativ zu gründen für Unis, nur für Programmieren, wo man hingehen kann. Also es gibt schon ein paar von dieser Art Sachen in den USA und jetzt neulich auch in Frankreich, aber irgendwas, wo man hingehen kann und mit guten Mentoren programmieren lernt. Also gute Mentoren, die echt schon etwas gemacht haben und nicht so Uni-Dozenten, die
dann nie rausgekommen sind aus der Uni.
Genau, die sind alle sehr schlau, aber die haben keine Erfahrung mit echten Projekten. Und ich glaube da irgendwann, vielleicht in ein paar Jahren.
Ja, was wo wir jetzt Xcode 5 Wünsche schon hatten, was sind denn so iOS 7 Wünsche, falls ich da?
Na hier, Remote View Controller,
das ist relativ sicher.
Genau. Das
wird bestimmt kommen.
Das wäre schon mal eine große Hilfe.
Ja.
Ja.
Und ansonsten, also wie gesagt, ich bin mehr an der Sprache interessiert und weniger, also
iCloud 2.0.
Ich bin gespannt, ob die
diesmal funktioniert.
Ja. Ich weiß ja, ich habe es immer noch nicht genau rausbekommen, aber ich höre ja immer, dass das, was sie mit Core Data halt versuchen, dass es halt gar nicht möglich ist. Dass es halt, dass Core Data halt diese Probleme halt nicht handeln kann.
Genau, naja, das Problem ist, das Synchronisieren ist, wie du das auch machst, das ist total schwer.
Und ja, es ist ja domänenabhängig auch so ein bisschen.
Genau.
Wie so ein Merge-Konflikt.
Also nicht nur ein bisschen, aber ich glaube echt viel. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das kann man fast nicht gut lösen.
Naja, man müsste fast irgendwie so einen Webservice haben, den man bei Apple submitten kann, der dann irgendwie auf der iCloud-Infrastruktur läuft und das Merging halt macht.
So eine Art. Das finde ich eine spannende, da habe ich neulich bei welchem Podcast, beim Accidental Tech Podcast hatten wir, glaube ich, das Thema, dass so dieses, wird es denn, wird denn Apple sozusagen irgendeine Skriptsprache zur Verfügung stellen, um mit der man, dass man dann auch in der Cloud irgendwas programmieren kann?
Ja, ich hoffe, weil ansonsten, ich würde das nicht benutzen eigentlich, weil das ist nur bei Apple und du kannst nichts damit machen.
Ich glaube nicht, dass wegen der JavaScript-Bridge der neuen.
Ich weiß gar nicht, wie sie da drauf gekommen sind. Es gab ja irgendwie so, das wäre doch toll, wenn Apple das anbieten würde. Ich fände es ja spannend, wenn sie sowas anbieten würden, dass man sozusagen, warum eine Skriptsprache, warum nicht Objective-C-Code?
Eben, also wollte ich gerade sagen, weil JavaScript wäre da, glaube ich, keine gute Wahl für.
Genau. Und wenn man einfach die Möglichkeit hätte, nehmen wir mal an, man schreibt einen RSS-Reader und man könnte sagen, okay, diesen Stück Code in meiner App hier, der läuft jetzt nicht auf dem Gerät ab, sondern der wird nach oben in die Cloud gepackt und läuft da für mich. Und solange diese App installiert ist auf dem Gerät, habe ich da eine bestimmte Rechenzeit. Das finde ich sehr cool. Aber das war, also die haben ein bisschen die Luft aus dem Thema rausgelassen, weil sie meinten, naja, wenn man sowas, erstens, Apple kriegt es nicht mal hin, einen Kartendienst vernünftig zum Laufen zu bringen oder irgendwas in der Beziehung. Also ich meine, wenn man sich hier mal iTunes Connect hier anguckt, da könnte man ja auch wirklich vier Stunden lang drüber schimpfen nur. Ja,
alles, was online ist, ist eigentlich schlecht.
Das ist wirklich, und zwar wirklich absurd schlecht. Ja. Also es ist nicht nur ein bisschen schlecht.
Da habe ich ein neues, schönes Problem. Ich habe ja immer ein Problem mit Apple und meinem Namen. Und ich hatte mir ja meinen Apple Developer Account privat geholt. Und entweder hatte ich keine Kreditkarte oder ich hatte nicht das Geld auf meiner Kreditkarte, bla. Also habe ich die Kreditkarte von einem Freund genommen.
Aha.
Und jetzt, wenn ich mich in mein Apple Developer Dingens einlogge, steht da erstmal, also meine Apple ID ist Robert Böhnke mit OE.
Mhm.
Der Name, der bei der Apple ID dann nochmal in dem Formular steht, ist Robert Böhnke mit Ö.
Mhm.
Und der Name, der dann darunter nochmal steht, unter dem anderen Namen fällt, ist George P. Higgins.
Von dem du die Kreditkarte ausgeliehen hast.
Genau, mein Freund Parker. Und, jetzt habe ich die angeschrieben, ob sie das nicht ändern können und die meinten so, ja, können wir machen, aber erstens müssen sie hier nochmal neu verlängern, also erstens nochmal 100 Euro abdrücken.
Okay.
Und zweitens brauchen wir dann eine notarized copy von ihrem Governmental ID.
Ach, der Scheiße.
Wo ich mir gefragt habe, also das beweist ja vielleicht, dass ich bin, aber es beweist ja nicht, dass ich nicht George P. Higgins bin. Also ich kann ich jetzt auch sagen, hallo, mein Name ist Robert Böhnke und ändern Sie mal bitte die Apple ID sjobs. Apple.com. Hier ist mein Personalausweis, dass ich wirklich Robert Böhnke heiße. Das ist ein bisschen, naja. Und jetzt überlege ich halt, soll ich da jetzt...
S-Jobs ist, glaube ich, der hat seinen Account lange nicht mehr aktualisiert.
Ich habe das Passwort vergessen. Ich komme da jetzt schon ganz normal nicht mehr rein. Jetzt überlege ich halt, ob ich da so ein bisschen einen auf Arsch machen soll und sagen, also dafür gebe ich keine 100 Euro aus und bla, so. Oder ob ich da nett fragen soll. Und
beim nächsten Renewal würde ich darüber nachdenken.
Ja, aber mich macht das halt so ein bisschen fuchsig, dass er halt so ein anderer Name drin steht. Ich will halt nicht, dass es dann irgendwann heißt, Moment, die heißen ja gar nicht. Sie haben ja hier gegen irgendwelche anderen Regeln verstoßen.
Oh, ach so, so das meinst du. Ja, das ist natürlich, das kann halt.
Boah, ja, das ist schlimm.
Ja, aber und dann das Zweite ist, wenn sie so eine Sprache hätten, wenn sie so ein Objective-C in the Cloud, hätten wir vermutlich schon Hinweise drauf, dass die irgendwo läuft, weil dann hätten die das
Objective-C intern. Objective-C ist auch, glaube ich, keine gute Wahl, weil das einfach zu low, also wegen dieser C- Abilität ist, wäre es einfach zu viel zu schwer, das halt sicher zu kriegen.
Ja, die lieben ja auch Ruby. Die haben ja auch damals noch viel mit MacRuby gemacht und
lieben sie noch Ruby? Also ja, oder war das nur war
weniger
das nur,
und weniger.
Ja, eben. Also es ist, und wenn man das in irgendeiner, keine Ahnung, in irgendeiner VM laufen lässt oder sowas, dann sollte das doch alles irgendwie gehen. Also die kriegen doch, Apple ist doch in der Lage, Ich meine, du kannst auch so einen Prozess, den kannst du doch. Ja,
kannst du schon machen, aber.
Nee, wieso? Der läuft mit bestimmten Rechten einfach auf der Kiste und das ist ein gelöstes Problem. Und
ja, gut, dann, aber du willst ja auch nicht, dass der irgendwie. Also irgendwelche Ressourcen, also der muss ja auch irgendwie gewisse Parameter erfüllen, was so Ressourcenverbrauch angeht.
Ja, das kriegt man doch, also ich meine, das kann man doch irgendwie machen, oder?
Ja,
also wenn Apple 1 kann dann Sandbox machen.
Also ist schon viel Aufwand. Also Heroku macht das ja.
Ja, selbst Heroku und so, die das ist ja deren Brot und Butter. Und da gibt es ja auch manchmal so Sachen, wo einer halt alle, zumindest erstmal die Liste von allen anderen Leuten, die auf seiner Instanz noch mit drauf sind, kriegt und so und so weiter und so fort.
Ich denke eher nicht. Also ich denke, das ist viel zu viel Arbeit.
Ich fürchte auch nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass Google sowas vielleicht früher oder später mal macht.
Na, ich meine, App Engine ist ja sowas in der Richtung schon.
Genau. Und dass sie dann halt irgendwie wirklich so eine Art, also auch durchaus mit dem Fokus für iOS-Entwickler. Sie haben jetzt diese neue Game Center-Alternative,
genau,
die ich mir unbedingt nochmal angucken will, die ja auch für iOS
verfügbar ist.
Genau, verfügbar ist. Ich glaube, die haben gar keine Turn-Based API und können, also die machen, glaube ich, kein Multiplayer, die machen, glaube ich, nur Matchmaking und Achievements und so ein Scheiß. Ja. Habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Aber ja, also eher wahrscheinlich Google als
Apple. Ja, oder Dropbox kann auch gut sein.
Oder,
weil die sind ja auch überall mit drin und die machen Sync und
ja.
Was ich mich eher vorstellen kann, ist, dass Apple eine API macht für iCloud. Also das auch schon, ich weiß nicht, aber das können die machen, eine API machen und damit Callbacks, dass du dann
auf deiner eigenen Hardware die Merge-Konflikte.
Ja, dass du dann eigene Server hast.
Also da glaube ich persönlich nicht so dran, weil Apple hat doch sehr stark diese Privacy-Implikation und diese mit iCloud, so wie sie es jetzt im Augenblick haben, nämlich nur wir können auf die Daten drauf zugreifen und sonst niemand, haben sie überhaupt keine Probleme damit, dass Daten eventuell verloren gehen könnten. Und ich glaube, das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und dann einfach so ein Webservice, den du außen dran flanschen kannst und dann synchronisiert, da wirst du ja auch nicht gewarnt, deine App im Hintergrund, dein Adressbuch hoch und pack das dann in die iCloud und dann greift das irgendwie der Service hinten an. Ich glaube, das ist so für Apple das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, aber das geht doch schon. Also das kann man ja schon machen ohne iCloud. Warum dann nicht mit? Also man kann schon, also wenn man Adressbuch hochladen kann.
Ja, stimmt, das Adressbuch. Ja, also das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel. Aber
die würden dann das Sandboxen, dass du nur bei den Daten deine eigene App kannst, also zum Beispiel.
Ja, na, das wäre natürlich sowieso notwendig, aber du hättest auf jeden Fall ein zusätzliches, auch wenn die App nicht läuft, könnte jemand auf deine Daten, die du in deiner iCloud hast, drauf zugreifen. Ich weiß nicht, ob Apple, also ich glaube, da ist Apple sehr, sehr vorsichtig, bevor sie sowas machen.
Ja.
Und sie würden da nur sehr, sehr kleine Schritte gehen, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, also so bei den Problemen, die es mit sowas gibt. Also darum kam ich auf die Idee, gesandboxed, hier hast du deinen Prozess, in dem du auf die iCloud-Daten zugreifen kannst, aber auch auf sonst nichts und wobei, dann kannst du auch Network-Calls machen, ansonsten bringt es nichts, sondern sind die Daten auch wieder weg. Wahrscheinlich kann man es alles umgehen, das stimmt schon.
Hm. Ja.
Aber da muss unbedingt was passieren. App Engine kann man jetzt übrigens auch in PHP programmieren. PHP is coming back.
Jetzt investieren.
Wenn ich ein neues Projekt anfange, was etwas mit Web zu tun hat, dann würde ich Go benutzen. Ich höre nur gute Sachen über Go.
Ja, ich höre auch viele gute Sachen.
Also ich weiß nicht mehr, wie diese Feature heißt, aber die haben so ein Feature, dass du zum Beispiel deine Resource freigeben kannst, gleich nachdem du die ladest. Zum Beispiel so, du openst einen File und dann gleich danach kannst du die freigeben und dann, wenn du das Statement so, ich glaube, defer heißt das, und das wird dann am Ende des Funktions
wenn es außer auf Scope geht.
Ausgeführt, genau.
Oh, geil. Das hat ja libx Objective-C als Feature. Die haben ja so ein Makro dafür.
Okay.
Und dass du einen Block haben kannst, der ausgeführt wird, wenn der out of scope geht.
Ja. Yeah.
Und das kannst du halt dann malloc hast nicht gesehen und dann on exit free hast nicht gesehen. Und das ist ja im Prinzip, das habe ich mir gedacht, das wäre nice, wenn das halt in der Sprache mit eingebaut wäre.
Genau.
Und das kann Go.
Ja.
Okay.
Das ist ziemlich cool.
Und Go als Sprache ist gar nicht so spannend, glaube ich. Es gibt ein paar schöne Sachen.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, dass es halt nicht, also es hat keine geilen Features, einfach nur robust und.
Sehr robust und sehr, es gibt nur ein Art, worauf du Sachen machen kannst. Ja. Also, weil das ist eigentlich ein besseres C, haben die gesagt. Und bei C, man kann sehr schöne C-Codes schreiben, wenn man das sehr strikt macht, also nur nicht so viele spannende Sachen macht. Und das bei Go machen die das Gleiche. Also es gibt nur auch nur eine Formatierung. Du kannst einfach Go Format anrufen und es wird formatiert und das sieht überall bei jeder
gleich
aus.
Genau, es kompiliert auch nicht, wenn es nicht. Also es kompiliert nur, wenn es durch Go Format läuft und immer noch genauso aussieht wie vorher.
Ach, wenn du dich nicht an ihre Syntax hältst, dann geht's einfach nicht.
Das ist doch Go, oder ja, ist das eine andere Sprache? Nee,
also ich weiß, dass bei Go auf jeden Fall, also es ist, an einigen Punkten ist es mir ehrlich gesagt auch zu strikt. Zum Beispiel bei sowas, dass wenn du ein Modul importierst und es nicht nutzt, dann kompiliert dein Code auch nicht. Also das ist, und wenn du mal eben irgendwie, also das kann ich mir sehr nervig vorstellen, wenn man mal eben hier unten einen Block auskommentiert und weil man was testen möchte und dann oben aber auch noch so und so viele Imports auskommentieren muss, damit mein Code weiterhin funktioniert. Das ist, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass sie da ein bisschen zu weit gehen. Ich habe mir mal Rust so ein bisschen angeguckt, das ist ja von Mozilla hier so ein
Achso, eins noch, Go ist Garbage Collected, oder?
Ja, denke ich.
Da habe ich mich nicht mit beschäftigt, weiß ich schlicht und ergreifend nicht.
Aber ich bin nicht sicher.
Ich glaube ja.
Und hier Rust ist, glaube ich, so ein bisschen, also hat so einen ähnlichen Ansatz wie Go. Also wir wollen der C-Nachfolger werden so ein bisschen oder das bessere C sein. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sind nicht ganz so strikt und wie bei Go. Und ich habe das Gefühl, dass das dem Ganzen unter Umständen durchaus weiterhelfen könnte.
Ja, die haben auch sehr viele Features aus Haskell mit drin. Also ich kenne einen von den Leuten, die daran mitgearbeitet hat.
Ja.
Marijn Haverbeke. Die ist auch hier in Berlin, macht total abgefahrene Sachen und hat ein bisschen erklärt, was die alles machen. Und
muss mir nachher nochmal den Namen sagen.
Ja, ja. Muss
nicht jetzt sein, ich schreibe. Ja. Und ich probiere einfach aufzuschreiben, so wie ich es verstanden habe.
Und der, der hat gemeint, die machen auch da viele Sachen damit. Und was er auch gesagt hat, ist, dass bei Mozilla sind die gerade angefangen, ein Prototyp-Browser zu schreiben.
Genau, das war ja immer die Motivation der Rust, genau, damit einen besseren Concurrent-Browser zu schreiben, was mit C einfach zu schwer wäre.
Ich habe jetzt, hat doch jemand mit einem Lua-Compiler in ASM.js
Lua-Interpreter.
Lua-Interpreter, genau. Ein Lua-Interpreter in C gebauten, mit C-lang übersetzt nach, mit EM-Skripten. EM-Skripten nach ASM.js, sodass man es jetzt per JavaScript ausführen kann. Das ist jetzt, auf welchem Stack schreibst du? Ja, ich schreibe auf Lua im Browser interpretiert.
Da gibt es noch diesen Twitter-Account Shit That Hacker News Says, wo einer auch einem meinte, ja, wenn ich richtig Bare Metal gehen will, dann benutze ich Node.js.
Siehst du, dann kannst du in Node.js, kannst dann endlich Lua-Skripte ausführen. So richtig Bare Metal.
Das ist richtig nah am Draht. Ich weiß nicht, also ich glaube halt, die Leute, die halt so krass in Lua investiert sind, ist jetzt mal eine naive Vermutung, sind wahrscheinlich so Spielskripte, die das machen wollen. Und da, also, ich meine, Lua ist Garbage Collected und JavaScript ist Garbage Collected und I heard you like Garbage Collection, so I put a Garbage Collection in Garbage Collection. Ich weiß nicht, ob das...
Aber so kannst du Lua auch legal auf iOS ausführen.
Du kannst Lua legal auf iOS ausführen.
Legal?
Ja. Also das war damals...
Ich weiß, dass es in der Praxis funktioniert, aber nee, dass es auch also legal ist.
Es gibt mehrere Lua-Interpreter,
yeah,
die alle halt dann JIT deaktivieren müssen, Just-in-Time-Compilation,
yeah,
was du nicht machen darfst. Und dann kannst du auch ausführen. Und das ging auch schon immer, weil Lua ist ja die Sprache für Spieleskripte.
Ja, ja, ja.
Und du darfst halt du darfst halt nichts nachladen, wie immer.
Mhm.
Aber ansonsten klingt das schon.
Es gibt Lua Wax, das war damals sehr cool. Hat Corey Johnson geschrieben. Da kann man, was da auch abgefahren ist, dass man eine Konsole hat. Also da kann man Live-Debugging machen.
Okay.
Das wäre übrigens auch ganz cool, wenn Apple sowas macht. Live-Debugging.
Oh ja, das wäre...
Und Hot-Code-Loading, dass man seine Code ändern kann und dass das...
Ja. Okay, das wäre ein geiles... Also da würde ich, glaube ich, wenn sie das dann vorführen bei der Dab, dass da würden die Leute, glaube ich, von den Stühlen aufspringen.
Und was auch ganz cool ist, ist TLC, Tiny Lua Coco Bridge. Das ist sehr, sehr klein. Deswegen auch die Namen.
Ja. Yeah.
Und... die machen auch Sachen mit Blocks, weil das Problem mit Lua Wax ist, dass die keine Blocks unterstützen. Und dann kann man eigentlich nichts mehr machen, also mit modernen Sachen. aber TLC hat auch Blogs-Unterstützung.
Okay. Ah, da schreibt gerade schon jemand in die Kommentare rein. Sehr schön.
Ja, vielen Dank hier für die fleißigen Shownotes.
Ja, genau. Um Himmels willen nicht vergessen, eure Namen oben reinzuschreiben. Das habt ihr noch nicht gemacht.
ja, aber also ich frag mich ja, ob Lua lang, also ich meine, ist natürlich jetzt, dafür weiß ich wahrscheinlich zu wenig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass langfristig JavaScript vielleicht so ein bisschen Lua verdrängt, weil die beiden Sprachen sind sich jetzt schon relativ ähnlich. Die haben beide auch so ein paar WTF-Entscheidungen, wo man sich fragt, also zum Beispiel, dass alles ins Global Scope liegt. Warum? Also bei JavaScript, okay, die hatten nur 12 Tage Zeit, das zu designen oder so, mein Gott. Aber bei Lua, Himmel.
Aber Lua ist schon ganz cool.
Lua ist, ich mochte es auch, aber ich denke mir halt so, es ist, also wenn ich Lua nehmen kann, dann kann ich wahrscheinlich auch JavaScript nehmen. Also es gibt viele Interpreter und da sind natürlich viele Leute daran interessiert, dass es schnell ist und optimieren da schon dran rum. Und ich weiß halt nicht, ob so die Vorteile von Lua so langsam verschwinden, dadurch, dass einfach JavaScript schon überall läuft.
Ja, vielleicht. Also was ich auch mal empfehlen kann, ist diese Lua Internals zu lesen.
Ja.
Also nur zum Spaß, aber die haben das echt cool gemacht, dass alles ist ein Hash.
Ja.
Und haben das dann sehr, sehr gut optimiert.
Das ist ja auch, also ist auch vom Design, finde ich es bestimmt eleganter als JavaScript. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen würde, ich mache ein Spiel, dann würde ich wahrscheinlich einfach in JavaScript scripten, damit, falls ich das mal nach JavaScript portiere, weil ich es im Browser lassen will, dann habe ich halt schon JavaScript. Dann muss ich nicht wieder eine Lua-VM nach JavaScript und so weiter und so fort.
Ja, das macht Sinn. Dieser Tipp von TLC, Fjölnir, hat auf seinem GitHub auch andere coole Sachen gebaut übrigens. Er arbeitet an einer neuen Sprache statt Objective-C auf dem Objective-C Runtime.
Das wäre natürlich echt... Ah, hier Tranquil
heißt ja, genau, Tranquil ist das.
And a programming language built on top of the Objective-C Runtime that is ABI compatible.
Ja, das ist auch echt cool. Und er hat auch viel von Haskell mitgenommen und hat... So in Haskell gibt es so einen Window Manager, Xmonad,
yep.
Und er hat einen geschrieben, Xnomad, in Tranquil. Das ist ein von seinen Projekten. Also ich weiß nicht genau, was er macht und wie er das alles macht, aber was er macht, ist cool.
Ja, also das ist vielleicht gar keine so doofe Idee, auch für Apple vielleicht, dass sie vielleicht dann vielleicht doch noch, also ob es Ruby ist oder so, aber eine zweite Sprache, die halt auch auf der Runtime funktioniert, die nicht C-kompatibel ist, aber dafür halt Objective-C kompatibel.
Also ich habe selber auch sehr oft überlegt, eine neue Programmiersprache zu schreiben, aber etwas, das mit Objective-C integriert, ist schon schwer, weil das mit den Namen und so, also wie die Methoden alle heißen und dass man die Named Parameters hat,
ja.
Das ist schon sehr speziell. Und ich glaube, wenn man eine neue Sprache schreibt, also auch mit Ruby Motion, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Und dann muss man eigentlich fast schon etwas extra machen, wie Smalltalk. Das würde vielleicht funktionieren.
Also ich meine, die können vielleicht, ich meine, Apple ist jetzt auch nicht so die Firma, wo man sagt, die haben jetzt so viele so Sprachwissenschaftler, so wie Microsoft oder so.
Nee.
Oder Google wahrscheinlich auch. Von daher ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass sie eine komplett neue Sprache irgendwie aus der Taufe heben, die dann halt auch Named Parameters hat. Ja, wahrscheinlich wird das daher einfach nichts. Weil Apple da nicht so die Firma für ist. Aber schön wär's schon.
Ihr träumt von einer neuen Sprache.
Ja.
Ja.
Also ich habe echt das Problem, dass so viermal im Jahr dann will ich eine neue Sprache schreiben. Und manchmal öfter. Und dann, ja. Dann muss ich mir immer hinsetzen und warten, bis das Gefühl verschwunden ist.
Du kannst auch einfach anfangen. Ich glaube, das geht, dann geht es schneller vorbei.
Das mache ich auch. Aber,
ach so.
Aber ich weiß, es ist besser, mich hinzusetzen. Und
also hier, Tranquil macht zum Beispiel Named Parameters, aber ohne eckigen Klammern.
Tranquil?
Genau, das ist, das hatten wir gerade, als du verschwunden warst.
Ach so, dann gucke ich mir das nachher an.
Das ist auch eine Sprache, die auf der Objective-C Runtime läuft.
Ah, oh, okay.
Aber nicht Objective-C ist.
Aber sehr experimentell, glaube ich.
Ja, also Nur was für die Hartgesottenen.
Da sollte man jetzt nicht so die ganz großen Projekte drin starten.
Aber das Problem ist, dass also mit diesem Ding und eigentlich auch mit AppCode, also wenn man nicht macht genau, was Apple sagt, dann hast du eigentlich auch ein Problem, weil dann gibt es irgendwann eine neue Version von Xcode oder von etwas, was Apple rausbringt. Und dann
oder Klangfork oder so.
Ja, genau, und dann geht alles kaputt. Und,
das war aber auch irgendwie schon immer so, oder? Also
ja.
Man musste immer schon, also selbst wenn man das gemacht hat, was Apple gemeint hat, was man machen soll, selbst da Garbage Collection zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie, es war ein bisschen vor meiner Zeit, wie krass die das promoted haben und ob sie gesagt haben, benutzt unbedingt alle mal Garbage Collection auf dem Mac. Aber es hat sich jetzt nicht so lange gehalten.
Das stimmt, das ist erstaunlich schnell wieder vorbei gewesen. Naja, es ist wegen dem iPhone so schnell wieder vorbei gewesen. Wann ist es gekommen? Mit Leopard, glaube ich, oder? Oder mit Snow Leopard?
Nee, mit Snow Leopard war es schon wieder deprecated.
Okay, dann muss es vorher gekommen sein. Das war, ist mit Snow Leopard eingeführt worden und direkt noch wieder deprecated
die
worden.
Die letzten paar Jahre irgendwann, ja.
Am Ende des Vortrags über Garbage Collection war es dann deprecated.
Ja, das ist echt.
Nee, aber wobei ich das auch für eine gute Entscheidung halte, muss ich sagen. Also es ist, ich habe das Gefühl, dass es, also dass das Arc die bessere Lösung ist als die Garbage Collection.
Nicht, nee, ich finde eigentlich Garbage Collection ist fast schon ein gelöstes Problem und warum nicht?
Na, was, also ich meine, weil es nicht auf iOS lief, weil es einfach zu langsam war fürs Telefon.
Ja, ich weiß nicht, ob das echt stimmt. Also wenn du siehst, was es alles in JavaScript auf iOS gibt und das ist noch, das ist sowohl Garbage Collected als Interpreted und das läuft auch.
Ja, also das ist halt die Frage. Sicherlich war ihre Garbage Collection, wie sie war,
ja,
nicht, wie sagt man, also konnte nicht mithalten mit halt Retained Release.
Mhm.
Aber ob es unmöglich gewesen wäre, also ich weiß ja nicht, wie allen, was das für eine Art von Garbage Collection ist und Stop the World und da gibt es ja Garbage Collection ist nicht gleich Garbage Collection. Von da, und ich meine, Android gibt es ja auch und das ist auch Garbage Collection.
Die haben aber auch lange gebraucht, bis es schnell, ich weiß nicht, ob es mittlerweile wirklich gut schnell läuft, aber.
Ja, das ist halt aber auch die Frage, lag das jetzt wieder in der Garbage Collection oder.
Ja, war das nicht so, dass die ständig den Prozess angehalten haben, zwangsläufig, um die Garbage Collection drüber laufen zu lassen?
Und vielleicht, aber diese Prozessoren werden immer schneller und ich glaube, irgendwann, vielleicht jetzt schon, ist das Problem gelöscht.
Mhm.
Also Moore's Law ist schneller, glaube ich.
Ja, aber dann gibt es auch immer mehr Garbage, den du wegräumen musst. Also insofern ist das, also der RAM wird ja auch größer. Und dann
ich denke, das ist sehr abhängig von was du machst. Also für einfache View-Controllers, das ist so wenig extra was mit Garbage Collection.
Das stimmt. Aber ich meine, so mit View Control, also mit gerade diese einfachen Probleme, die sind ja auch mit Arc einfach kein Problem im Großen und Ganzen. Wenn man nicht irgendwie versehentlich, also ich finde Arc ist im Alltag so fantastisch unauffällig.
Ja, das stimmt
schon. Diesen Prozess, diesen Schritt in den Compiler zu verlegen und nicht zur Runtime zu machen, wird wahrscheinlich, also dann haben sie da noch viel Optimierungspotenzial ohne bisherige, also können einfach einen neuen Compiler bauen, der dann besser das Ganze wieder wegoptimiert und also können sie ja auch nach wie vor viel, viel besser machen. Also ich finde, das klingt irgendwie nach dem Ansatz, der mehr Potenzial nach hinten raus hat.
Aber wir haben ja ganz kurz vor dem Show darüber geredet, wenn man jemand, die nicht programmieren kann, eine neue Sprache empfehlen würdest,
ja,
dann würdest du vielleicht, kann man heutzutage so iOS empfehlen, aber wenn man dann genau, alles ist einfach,
ja,
aber dann gibt es so Retain Cycles und wenn neue Leute dazukommen, dann ist es, glaube ich, schon echt kompliziert, wie das alles.
Aber man darf das mit diesem, also man kann mit Arc, glaube ich, kommt man relativ weit, indem man es einfach komplett ignoriert. Also man hat dann wahrscheinlich die erste App, die man dann fertig hat, die retaint dann wahrscheinlich alles komplett über und die nimmt dreimal so viel Speicher, wie sie eigentlich nehmen müsste. Aber jetzt wirklich so eine komplexe App zu bauen, dass sie dann die ganze Zeit über crasht, da muss man dann wirklich, also.
Ja, da hast du recht wahrscheinlich. Ja.
Also bis man auf das, also man kann erstmal relativ lange das Problem ignorieren. Also ich sage nicht, dass es gut ist, aber man kann es relativ lange ignorieren, ohne dass man echte Bauchschmerzen hat.
Ja.
Und so als gerade so dieses, hier mach dein Xcode auf, da ist dein Code-Editor, so funktioniert's, es funktioniert wirklich bei allen gleich, also so dieses, nicht so, wenn deine IDE da ist und wenn du Ruby-Version 48.04 hast, dann ist so und so und nimm noch RVM und nicht das und das und bitte doch das und, sondern du hast halt, alle haben dieses gleiche Xcode, das sie lieben und hassen und dann und es gibt diese Dokumentation und das ist ein UI Table View Controller und der funktioniert so und so und dann kannst du hassen oder du kannst ihn lieben. Wahrscheinlich wird es auch das eine Mischkombination sein, aber es ist nicht so, ja, da gibt es Mats Table View Controller und es gibt Bobs Table View Controller und irgendjemand hat noch Table View Controller geschrieben und so, sondern es ist halt, das ist so, man ist erstmal lange auf einer Linie, die eigentlich ganz gut funktioniert. Also geh diesen Weg, den sind alle vor dir auch schon gegangen. Viel Spaß. Mhm. Da liegen die Steine, die du drum. Aber auch das sind bekannte Probleme. Das finde ich ganz angenehm. Das ist ja sowas, was bei anderen Sachen dann doch eher nervt.
Ja. Und was hättet ihr von das neue Design von iOS?
Ist ein Screenshot geleakt?
Nee.
Ist alles noch.
Nee, ist nicht bekannt.
Das heißt noch in Johnny Ives Kopf bis jetzt.
Also ich
dachte, ich hoffe, es ist nicht mehr in Johnny Ives Kopf, weil wenn, dann wird es bis nächste Woche ganz schön knapp, das noch in die Tat umzusetzen.
Ich darf nichts erzählen, zumindest.
Ach.
Das sage ich immer, also das kennt ihr ja bestimmt auch, wenn Leute, wenn die wissen, dass du iPhone-Programmierer bist, dann fragen die immer so, was gibt's denn für neue Sachen?
Ja. Und darf ich nichts erzählen.
Stimmt, ja. Das ist die viel bessere Antwort.
Ja,
so schlau. Ich habe
das Gespräch hat nicht stattgefunden.
was das Beste war, was ich in der Hinsicht gehört hat, ich weiß leider nicht mehr, was es war. Nee, der weiß das. Der hat, Steve Jobs hat ihm das gezeigt. Also wirklich so irgendwie kannte jemand, der war halt, hat halt hier an der Uni gearbeitet und so und hat sich ein bisschen aufgeblasen, hat ernsthaft so getan, als ob Steve Jobs ihm persönlich das noch quasi auf dem Sterbebett gezeigt hätte, dieses Feature. Das war echt so, ja. Also man darf es auch nicht übertreiben, aber es ist, mit dem neuen Design, ich glaube ja, also ich finde, es gibt ja auf,
was mich halt ein bisschen skeptisch macht an dieser gesamten Flat-Nummer, was natürlich nicht heißt, dass sie es nicht machen und so ähnlich ging das ja schon, dass wenn die jetzt wirklich radikal das Layout oder die Optik von allen UI-Elementen ändern, dass wir dann natürlich viele Apps hätten, die, wo der linke Button in der Table View, in der Navigation Bar, der ist nativ und der rechte Button ist ein Image, mit dem Pfeil nach rechts, weil den gibt's ja nicht. Und dann würden die, das hatten sie ja vorher schon mal, da haben sie auch mal ein bisschen an Gradients gedreht und da ist ja, wenn man drauf aufgepasst hat, dann war das auch oft so in
der Software. Na, hier dieser UI-Switch, der ja bis iOS 4 rechteckig war und dann plötzlich rund geworden ist. Wie viele Jahre hat man noch Apps gesehen, die, ich glaube, die Lufthansa-App hat es bis heute. Dass die,
genau, und ich denke mir halt, wenn sie das jetzt machen würden mit so einem großen Schritt, dass es den Leuten dann halt wesentlich mehr auffallen würde, gerade wenn das halt durch die Presse geht, Achtung, hier flat und hast nicht gesehen. Von daher kann ich mir eher vorstellen, dass es so ein, dass es vielleicht auch über UI Appearance geht, dass man irgendwie ab in zwei Wochen in Xcode ein neues Flag hat, was man anklicken muss. Mhm. Ich möchte gerne den neuen Look haben. Und dann wird am Anfang ein bisschen irgendwie auf ein anderes UI Appearance Theme geswitcht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie das jetzt jede App so reindrücken.
Ich glaube nicht, dass flat kommt. Ich glaube, es wird nicht ansatzweise.
Also wie flat ist, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass es halt Metro wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen mehr so in die Richtung der WWDC-App vom letzten Jahr geht und so.
Ja, weil echt diese Apps wie Podcast oder Game Sensor, die sehen so hässlich aus. Also Johnny Ive wird da bestimmt etwas ändern.
Ja, aber da, also das gehe ich mal auf. Also es ist ja, es gibt ja jetzt so auf The Loop und sowas, dass der hat ja so quasi seine Prediction geschrieben und ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Das wird mehr so wie bei macOS sein. Das ist ja, bei macOS sind ja die ganzen Aqua-Buttons und so, das ist ja auch alles weg. Und das ist ja, wenn man sich ein heutiges macOS anguckt, das sieht ja wirklich so viel weniger skeuomorph aus, als es damals aussah. Aber es ist trotzdem sind da überall noch Gradients drauf und Schatten. Mhm. Und ich glaube, bei einem Interface, also ich finde das zum Beispiel bei, wenn man sich einfach mal so eine App anguckt, wie die Apple Mail App, da liegt in der Nichtflachheit sozusagen, sind so viele schöne Elemente drin, die das Ganze nachvollziehbar machen. Also ich habe zum Beispiel, ist mir mal aufgefallen, ich glaube, es ist keine offizielle Regel, aber eigentlich alles, was ein Gradient hat, ist nicht beweglich. Also zumindest hier diese Mail App, ich habe oben einen Balken, der oben drüber liegt, der quasi so ein bisschen sich rauswölbt und ich habe Also wo oben die obere Toolbar, die untere Toolbar genauso. Und dazwischen habe ich einen Bereich, der unten drunter lang scrollt. Und das sind so...
Von der Searchbar abgesehen.
Von der Searchbar abgesehen, die einen ganz leichten Gradient drin hat, das stimmt. Und also das ist keine Regel, die sie hundertprozentig konsequent einhalten. Und das ist sowas, was du verlieren würdest sofort. Das habe ich nämlich bei einer anderen App, habe ich das gehabt, wo nämlich der Designer dann einfach das mal rausgeschmissen hat. Der, wo die dann plötzlich, und plötzlich hast du das Gefühl, da liegt was. Und das ist also dieses Tiefenmoment, das fehlt so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, dafür hätte, also dieses ein bisschen plastisch das Ganze zu machen und ein Button sieht aus wie irgendwas, was ich mit den Fingern berühren kann,
klar,
das ist für Johnny Ive viel zu wichtig, als dass man das einfach wegschmeißt.
Das glaube ich auch nicht, dass es geht, dass es weggeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Game Center und Nodes und diese ganzen Sachen, dass die jetzt weiterhin aussehen als wie verschiedene Küchentische und Billardtische.
Hm. Das stimmt.
Das wird hoffentlich sich erledigt haben. Genau. Und dass vielleicht auch dieser Default Glanz von den Icons weggeht, den sowieso schon die meisten Leute nicht mehr benutzen.
But you want to lick it.
Naja, aber ich glaube, die können auch nicht zu viel zu schnell ändern. Dann sieht das alles, dann würden die Leute das nicht mehr verstehen. Die sind jetzt zu groß.
Und ich glaube auch, dass in Apples Zielgruppe, dass die Leute, um die sich Apple Gedanken macht, die wissen nicht, was Skeuomorphismus ist.
Und nee, die kriegen schon mit, dass irgendwie... Also alles, was jetzt neu rauskommt, sieht halt neu aus. Und das sieht immer noch so aus wie vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren.
Aber das müssen die auch machen, weil,
klar.
Weil Leute, die jammern darüber, dass es nicht mehr neu aussieht, dass es so alt aussieht auf iOS. Und ich glaube, man muss mit Design immer ein bisschen mit die Mode mitgehen und immer ein bisschen.
Das ist eine interessante Frage, ob man das muss. Also ich finde so, ich kann mir auch vorstellen, dass. Also das iPhone und auch das Betriebssystem, ich glaube, das ist nicht nur ein Zufall, dass das vom Design her sich so wenig geändert hat, sondern es soll halt auch so sein, dass man von Generation zu Generation das Gefühl hat, dass es genauso aus, also dass es gewohnt ist. Und
genau, also
es gab ja einen ganz schlimmen Schritt, das hat ja auch von Android 2 auf 4 sozusagen, da sah ja das User-Interface auch mit einem Schlag komplett anders aus. Ja. Und ich glaube, was sie halt alle nicht gemacht haben, die Hersteller, hätten sie ein Update von Android 2 Stock Android auf Android 4 Stock Android geliefert, dann hätten plötzlich 90% der User ihre Telefone nicht mehr bedienen können, weil plötzlich von einem Tag auf den anderen alles anders aussieht.
Aber da haben sie ja auch die Paradigmen geändert. Also der Homescreen hat ja anders funktioniert und die Pages waren anders und so. Und hier geht's ja mehr darum, also die Form der Buttons und irgendwie der Kurvenradius von den App-Icons,
Der
wird identisch bleiben. Aber wenn ich das Notification Center, ich glaube nicht, dass es diesen bescheuerten Line weiterhin hat, der einfach mal keinen Sinn macht.
Also das ist.
Und insofern, das kam ja auch auf dem Mac, also dass sie dass ich auf dem Mac-Kalender jetzt hier mein Kalenderblatt mit Scrollen abreißen kann. Das ist ja einfach nicht. Ich glaube, das wird sich schon ändern. Und dass sie einfach, also das wird jetzt nicht irgendwie radikal neu und wir werden jetzt nicht irgendwie durch 3D durch so eine Landschaft fliegen
für unsere App-Icons.
Nee, in 2D fliegen wir jetzt. Wir fliegen in 2D durch eine Landschaft.
Aber so ein Side-Scroller.
Nee, aber zum Beispiel, dass du so Bildschirmhintergründe hast, die mitscrollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist subtil, da kann man auch irgendwie ein paar lustige Effekte mitmachen und so. Und das haben halt andere Leute auch schon gemacht. Und so ein paar, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, es ist besser oder schlechter, aber einfach so ein bisschen was neu machen. Um auch ein bisschen was neu zu machen letztendlich. Um halt auch, dass die Leute halt sagen können irgendwie, weißt du, die müssen halt auch irgendwie ein bisschen konkurrieren mit den anderen Telefonen im Laden. Und wenn die Leute dann halt mitkriegen, Google bewirbt halt richtig krass iOS, Android 5 oder so, dann mit irgendeinem dummen neuen Gimmick, dass die dann halt auch wenigstens mitkriegen, okay, da tut sich was und hier tut sich nichts. Und dass man dann halt, wie Chris schon meinte, einfach ein bisschen mit der Mode gehen muss, das glaube ich schon.
Also was ich ja persönlich ganz toll finden würde, wenn es, also welche Apps ich gerade persönlich liebe, das sind so, also ich bin von Safari auf Chrome umgestiegen und ich mag diesen App.NET-Client Repost, keine Ahnung wie er heißt, und die haben, also bei Chrome finde ich sehr angenehm und auch bei Repost, dass sie so ein Fullscreen-Interface haben, also dass es wirklich die Möglichkeit gibt, Repost. Dass es die Möglichkeit gibt, keinerlei Interface-Elemente zu haben. Also bei Chrome ist es so, dass die Toolbar halt oben rauscrollt und dann hat man den gesamten Bildschirm bis auf die Statusbar, die sie zum Glück eingeblendet lassen, ist einfach nur die Webseite, durch die man gerade durchscrollt. Mhm. Und wenn man dann, wie das halt so dann auch bei die Facebook-App macht, wenn man so ein bisschen nach unten scrollt, dass es dann, dass dann wieder die Toolbar eingeblendet wird. Und das ist so ein bisschen als Profi-Feature, ist das total geil. Mhm. Und wenn man dann noch Gesten hat, darin ist halt Repost sehr gut, dass man so mit einer Swipe-Zurück-Geste wieder auf die nächsthöhere Navigationsebene kommt, sodass man nicht immer den Daumen ausstrecken muss, dass man da oben an diesen hässlichen kleinen Back-Button rankommt, um sowas Zentrales wie eine Zurückgeste zu machen. Also wenn sie da so ein bisschen mehr Gesten vereinheitlichen würden und enforcen würden, würde ich das auch total toll finden, dass so, dass man einfach schneller da durchkommt durch dieses ganze Interface. Hm. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass mein Wunsch, mein Alter jetzt in Erfüllung gehen könnte, dass Apple eine Uhr liefert. Das hat ja auch Tim Cook so ein bisschen was angedeutet in der Richtung, dass er das, dass das ja eventuell passieren könnte.
Ja.
Ich weiß nicht.
Also ich glaube, so eine Uhr ist halt so ein bisschen auch dann so ein Zugeständnis, dass halt Siri scheiße ist. Ich denke mir halt immer, wenn Siri so geil ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben, bevor Siri rauskam, dann bräuchten wir diese doofe Uhr nicht, dann bräuchten wir einfach nur einen Knopf im Ohr. Und das wäre weniger auffällig. Und wenn ich einfach, ich merk das immer, ich habe meine Kopfhörer auf und laufe durch die Straße und kriege eine SMS oder eine iMessage und alles, was ich höre, ist didim. Und ich kriege die nicht etwa vorgelesen oder das Angebot irgendwie, zu antworten oder der wartet vielleicht, bis der Song vorbei ist und sagt mir dann hier, Tim hat dir geschrieben. Und dann hätte ich halt dieses Argument, ja, ich muss nicht mehr auf mein Handy gucken, um zu wissen, ob ich eine Nachricht bekomme. Das wäre dann halt alles damit erledigt. Und ansonsten sehe ich halt nicht, was so eine Uhr leisten kann. Also ich könnte da bescheuerte kleine Spiele drauf haben und vielleicht Fotos mir drauf angucken und so ein Bullshit.
Fotos machen. Upskirt-Fotos, endlich mal.
Und von daher denke ich mir, also wenn das halt so Sachen wie Siri und Google Glass, das ist der Schritt in die richtige Richtung, aber nicht noch mehr irgendwie, kann ich mir auch ein iPhone an die, das ist eigentlich noch nicht.
Das ist das nächste Samsung-Phone dann.
Ja, genau.
Das ist die Samsung
Watch. Arm kleben kann,
hat das ein 4-Zoll-Display.
Ja, ich finde Audio eigentlich noch ganz unterschätzt. Ich glaube, da kann man noch viel mehr machen. Ich würde auch selber mal, also ich überlege immer, ob ich da etwas mehr machen kann mit Audio-Interfaces.
Ja.
Ich glaube, da kann man noch viel spannende Sachen machen.
Und das Apple stimmt. Auch. Das stimmt. Also das ist, ich habe mit der Uhr hätte ich das Gleiche, also sehe ich auch im Wesentlichen als Notification Area und
Notification Center die Uhr.
Ja, das also sozusagen viel mehr fällt mir da auf Anhieb auch nicht ein und ich glaube, das ist nichts, was ich zumindest wollte, sondern es ist, da würde ich auch Apple so einschätzen, dass sie eigentlich es nicht so gerne haben, dass man irgendwie, dass das Telefon anfängt zu nerven und sozusagen dich die ganze Zeit mit Informationen vollballert, auf die du jetzt gefälligst so reagieren hast, sondern eher so on demand und dafür kann ich mir eine Uhr auch nur relativ schlecht vorstellen.
Aber dann, ich glaube, die würden dann auch etwas ausdenken, was wir nicht ausdenken können. Also, weil auch mit iPhone, das war damals auch so, als sie das released haben, war jeder auch so, okay, was ist das denn? Und ja, schön, es gibt ein paar Apps, aber was kann man da eigentlich mit?
Nicht mal MMS schreiben.
Nee,
oder. Das ist, wie wir heute wissen, ganz großes Drama.
Oder damals mit einem iPod.
Ja. Yeah.
Das war auch echt so, es gab schon
MP3
Spiele und die waren alle viel besser und mehr Speicher und.
Also wenn sie da, also natürlich, wenn sie da irgendwas total Tolles haben, worauf ich jetzt gar nicht komme, dann nur her damit. Aber ansonsten, soweit wie meine Fantasie im Augenblick reicht, fällt mir kein wirklich guter Punkt ein.
Den man also das waren ja auch immer Sachen, die es schon gab und die halt auch, da gab es immer schon Leute, die das gut fanden. Aber von allen Leuten, die ich kenne, die eine Pebble haben, hat mir noch keiner erzählt, dass er das Konzept validiert befunden hat. Ich hatte immer den Eindruck, dass Leute, die dann ihre Pebble bekommen haben, alle meinen so, ja gut, das war jetzt auch nicht so die großartige Idee. Und ich meine, du hast jetzt zum Beispiel, also selbst wenn ich jetzt meine SMS am Handgelenk habe, wie antworte ich denn da? Und ich antworte schon mal nicht mit der linken Hand, also muss ich da mit einem Finger, da können sie ja nichts machen.
Na, ich finde, für sowas fände ich es ja, da finde ich sowohl Google Glass toll, als auch, also da wäre Google Glass eigentlich besser. Und zwar, wenn ich Musiksteuerung, während man irgendwas macht, dafür finde ich eine Pebble ganz gut geeignet. Ich finde,
aber das hast du mit dem Kopfhörer schon gelöst?
Das hast du mit dem Kopfhörer eigentlich schon gelöst, das stimmt. Ich fahre sehr viel Fahrrad, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Erstmal.
Stimmt. Ihr werdet ja mit Fahrrädern geboren, das ist ja. Ja, nee, aber es ist, und eine vernünftige Fahrradnavigation, wo ich dann einfach mal kurz irgendwie, also Google Glass wäre dafür perfekt, so einfach oben.
Ja, aber Sound wäre auch total super. Mhm.
Ja, Sound wäre auch total super, das stimmt.
Ja, also oder das, was auch. Aber das fällt mir auch gerade so auf. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, ah, was bringt denn die WWDC Neues für Siri? Das hat sich, ich habe das Gefühl, das haben alle schon wieder abgehakt als so ein Gimmick und vielleicht wird Siri wieder deprecated.
Siri ist tot. I'm dead, Jim.
Ja,
wobei ich nur, ich habe Siri in letzter Zeit mal wieder eine Chance gegeben.
Mhm. Ganz lustig, meine Freundin heißt auch Siri.
Das führt zu Konflikten.
Das hört sich alles sehr lustig an. Ich habe Siri mal wieder eine Chance gegeben.
Okay, es gibt, ja, das ist natürlich, wenn man Siri, make me a sandwich.
Ja, mal gucken, genau. Die Witze ist schon ewig alt.
Das glaube ich. Ja, das okay. Hat sich schnell ergeben wahrscheinlich.
Ja, aber sozusagen so, also wofür ich Siri wirklich relativ häufig nutze, ist halt, um den Timer zu stellen, dieses berühmte, oder einen Wecker zu stellen, das geht auch eigentlich sehr gut.
Ja, das war's dann aber auch.
Wofür es überhaupt nicht, saß neulich auf dem Fahrrad und wollte auch mal kurz wissen, wie spät es ist. Und nun weiß ich das, also ich meine, die Mikrofone von Apple, die sind auch nicht darauf optimiert. Ich weiß, wenn man telefoniert oder was aufnimmt, wie sehr das rauscht, also dass da diese Stimme nichts raushören kann. Aber das ist nun mal die Situation, in der ich so einen Kopfhörer benutze, also Siri benutzen würde. Und wenn es da auf dem Rad vernünftig funktionieren würde, aber in Cupertino fährt doch wahrscheinlich keiner Rad.
Ich meine, sie haben ja auch quasi, wenn man das jetzt mal, dieses Apple versus Google als so einen kalten Krieg betrachtet, dann haben die ja auch gar keine Alternative zu Google Now eigentlich. Und Google Now, ich habe es selber nie wirklich benutzt, aber ich hatte immer den Eindruck, dass es eine verdammt gute Idee ist und so.
So und Siri und Notification Center ist so.
Ja, und also da ist, glaube ich, noch das. Das halte ich wesentlich für die bessere Alternative als so eine dumme Uhr.
Also ich bei Google Now, ich probiere es zu nutzen. Also ich habe dieses Nexus-Tablet hier theoretisch noch irgendwo, obwohl ich es jetzt nicht gefunden habe, auf dem Google Now läuft. So, da kann man natürlich immer sagen, okay, da hat es für mich nicht funktioniert, weil das nicht mein Device ist. Also weil mein Nexus ist halt so ein, ja, liegt rum Device, bei dem ich die meiste Zeit nicht weiß, wo es ist. Und dass es da nicht richtig funktionieren kann. Ich habe jetzt auf dem iPhone Google Now, läuft auch. Also ich lasse den auch immer meine Location mittracken und sowas. Und ich habe da noch nie irgendeine sinnvolle Information gesehen. Also ich habe noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, oh, jetzt empfiehlt mir Google Now aber irgendwas ganz Tolles oder sowas. Mhm. Das mag anderen Leuten anders gehen, aber ich habe das Gefühl, dass das, also für mich hat es bisher nicht funktioniert. Und dann muss man ja auch sagen, ist ja auch bei Google hat ja auch so ein bisschen diese Angewohnheit in letzter Zeit, das haben wir auch bei Google Maps, ist mir aufgefallen, dass bei der Präsentation, so bei diesem neuen, ja, es wird dann immer noch besser automatisch. Es lernt dich besser kennen und wird dann automatisch
das
besser.
Das halte ich aber auch für einen Fehler. Also das Problem bei Siri ist, wenn es automatisch besser wird, dann weiß ja keiner, wann es besser wird. Nein, und wenn sie sagen, jetzt haben wir Siri 3.0 und hier Kino.
Ja, klar. Das werden sie natürlich. Mhm. Aber so dieses, das lernt dazu, das wird besser. Das ist auch bei Google Now angeblich ein bisschen so. Ich bin mir auch manchmal nicht sicher, ob das nicht ein Placebo-Effekt ist. Dass man, also am Anfang setzt man sich hin und denkt sich so, oh, so toll ist es nicht. Und dann hat man sich irgendwann dran gewöhnt und denkt sich, ach, jetzt ist es doch ein bisschen besser.
Also und du lernst das besser bedienen.
mache einfach die besseren, ich lerne es einfach, die Nachteile besser zu ignorieren. Genau. Das ist, so ein bisschen meine Vermutung bei diesem ganzen Zeug. Und Google Now,
aber als Programmierer können wir das auch schon viele Sachen machen, also Apps besser lernen zu lassen, glaube ich. Ich glaube, da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Also eine von den Sachen an, ich weiß nicht mehr, wer das ist, jemand hat mir erzählt, der hat eine Windows-Phone. Mhm. Und da gibt es so diese Animationen und die dauern, also am Anfang sind sie sehr, sehr hilfreich, die dauern ein bisschen, aber dann sieht man genau, was passiert. Aber dann, wenn man die Phone dem Gerät besser steuern kann, dann braucht man das eigentlich nicht mehr.
Yeah.
Und wenn man so zum Beispiel diese Animation kurzer machen kann, das Programm weiß, dass du das nicht mehr brauchst. Also ich glaube, da gibt es schon Sachen.
Irgendjemand meinte auch mal zu mir, dass er bei Windows Phone, dass ihm Windows Phone irgendwie was vorgeschlagen hat, wie er irgendwie effizienter was machen kann.
Ja. Yeah.
Und dann hat er angefangen, das zu machen, dann hat Windows Phone auch automatisch aufgehört, ihm das vorzuschlagen.
Ah, okay.
Irgendwie so eine Geste oder so ein Kladderadatsch.
Naja, wobei eigentlich, da finde ich ja, müsste es ja so sein, dass man es gar nicht braucht.
Nee, aber man, also ja, so mein, zum Beispiel Animationen schneller machen.
Ja, das ist subtil, das ist schön. Aber also ich finde also, diese Apps, die mir am Anfang erstmal, wo ich starte die App das erste Mal und muss dann erstmal durch ein 20-seitiges Tutorial durchgehen, wie ich diese App einfach
das
bediene.
Das ist bescheuert.
Das ist aber total schmerzerregend.
Mhm. Es ist schon so, dass man viele Gesten halt nicht findet.
Das stimmt.
Also ich habe das selber gemerkt bei Reader. Da gibt es so eine Geste, wenn du jetzt dein Feed hast und du möchtest irgendwie sagen, da sind 4 neue Items in deinem Feed und du möchtest jetzt sagen, alles unter dem zweiten möchte ich als gelesen markieren, dann kannst du den dritten mit 2 Fingern nehmen und nach unten ziehen. Und dann ist alles da.
Oh.
Und das habe ich nie, also ich hatte es durch Zufall gefunden, aber ich dachte lange Zeit, das wäre mit 2 Fingern auseinander. Dass ich den oberen und den unteren nehmen muss.
Ja.
Und dann da, weil das auch die Animation das so ein bisschen so suggeriert,
ja,
muss man nicht so machen.
Bin ich nie auf die Idee gekommen, dass also 2 Fingergesten, die zu bemerken, ist sowieso
Ding der Unmöglichkeit. Da würde ich mir doch wünschen, dass wenn ich bei Reader irgendwie innerhalb von 5 Sekunden 5 Feeds als oder 5 Sachen hintereinander sequenziell jetzt gelesen markiere, dass er einfach sagt, du Rob, pass mal auf. Ich hab da was für dich. Du kannst auch so machen.
Ja, genau. Aber das ist, du hast recht.
Und das ist ja auch nicht schwer, da brauche ich jetzt kein irgendwie Machine Learning und da brauche ich keine Cloud für.
Aber es kann schon sehr nervig sein, wenn du genau, also man muss das echt gut implementieren dann.
Ja.
Kann schon
sehr wie immer eigentlich.
Ach, ja. Es wäre alles so einfach, wenn es nur einfach wäre.
Ja.
Das ist. Aber das ist so eine Gesten. Ich finde es, bei Gesten finde ich ja sowieso, es sollte eigentlich immer eine total offensichtliche Variante geben, die vielleicht 3 zusätzliche Tabs braucht und so. Ja. Also wenn oben ein Edit-Button wäre und ich könnte alle anhaken und es gibt ein als gelesen markieren, aber zusätzlich existiert noch diese Geste, fände ich total toll. Mhm. Aber wenn die Geste die einzige Option ist, die man hat, dann finde ich es auch immer problematisch.
Wie in Repost.
Wie in Repost. Also die haben da die Option, dass man das Interface auch voll sehen kann, aber wenn man es einmal abgeschaltet hat, dann ist man tatsächlich auf diese Gesten angewiesen. Wobei ich die da intuitiv genug finde, dass man sie wirklich, obwohl es gibt auch Leute, denen geht's anders.
Ja. Ich weiß jetzt aber auch nicht, also ich meine, wenn du jetzt wirklich, das haben sie ja Microsoft auch mal so ein bisschen vorgeworfen bei Windows 8.
Ja.
So. Natürlich hat das eine Einstiegshürde, so eine Lernkurve. Aber es ist ja auch wirklich was du wahrscheinlich täglich benutzt. Und dann zu sagen, ich investiere einmal irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten für so ein doofes Tutorial, das ist ja nicht inhärent verkehrt. Das ist dann wahrscheinlich nur so, dass das Tutorial dir alles auf einmal beibringen will und du dann einfach nicht die Zeit hast oder das Tutorial nicht weißt, dass du es schon weißt oder so.
Na, ich finde, also auf Betriebssystembasis finde ich sowas okay. Ich glaube, da muss man auch bei einem iPhone unglaublich viel lernen. Also das kriegen wir nur nicht mehr so mit, weil wir dieses Wissen alles so haben. Aber ich habe vor 2 Monaten oder so habe ich meinem Schwiegervater in Spee erklärt, wie der hat sich ein iPhone gekauft, der ist Technik null affin. Also es war wirklich, das war ein Wunder, dass der sich ein iPhone gekauft hat. Und was man dem alles erklären musste, also dass da unten, und ich habe neulich auch hier bei, da standen, es ist so diese typische Kinder stehen oder erwachsene Kinder stehen mit ihren Eltern da und erklären ihnen das iPhone. Mhm. Und ich bin auch nur dran vorbeigegangen und hab so gehört, wie, siehst du, und wenn der Fall da so blau leuchtet, dann kannst du Großbuchstaben schreiben. Das sind Dinge, die sind für uns absolut logisch, aber das ist sehr, sehr viele.
Ja. Klar.
Wusstest du bis jetzt noch gar nicht, wie man Großbuchstaben schreibt, ne? Das ist so dieses, das sind Dinge, die für uns absolut natürlich sind. Und klar, das ist eine Shift-Taste und die funktioniert genauso wie eine Shift-Taste, aber wenn man das erstmal.
Es gibt auch Double-Tap.
Und es gibt auch, ja, aber das war ja noch nicht mal, das hat sie ihr noch nicht mehr, sondern es war wirklich einmal tippen und dann hast du Großbuchstaben.
Ach, hier Breaking News. Ich habe gehört, Apple hätte gerade den Bug-Reporter geupdatet.
Was?
Echt?
Ja.
Oh mein Gott! Nicht mehr irgendwie Aqua-Interface?
Nur ein neues Interface oder haben sie tatsächlich auch was gemacht?
Ich gehe mal auf radar.apple.com.
Ich habe ja das...
An error has occurred. Please report the error to Apple Incorporated by emailing the error detail to DevSpec. There is no error detail.
Gibt es... Also es gibt noch immer Open Radar.
Ja.
Also...
Okay, jetzt ist das SSL-Zertifikat nicht das richtige... Es ist doch Radar.com.
Aber es hat so ein, ach guck mal jetzt, aber da kann man doch mal definitiv, naja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es ist ein Farbverlauf oben drin plötzlich.
Ja.
Oh mein Gott, alles wird neu.
Das sieht aus wie.
Ist das die neue Ästhetik von Donny
Von iOS 7. Wenn, dann ist es auf jeden Fall nicht flat. Aber das ist ja, ich habe ja auch das neue Provisioning-Portal von Apple, das ist ja auch so, also sie haben es ja komplett überarbeitet. Es sieht ja jetzt alles sehr 2.0-ig aus, 5 Jahre später.
Okay.
Aber es ist halt nicht. Es ist einfach offensichtlich der gleiche alte Dreck, nur mit einem neuen Template oben drauf gepappt. Und ich wollte neulich mal wieder eine Liste von Device-IDs hochladen, an die ich Beta-Version ausliefern wollte. Und es kommt immer noch dieser gleiche dämliche Filter mit. Du, ich kann deine Liste nicht hochladen. Ein Device ist doppelt. Also so, es gibt ja, wenn du ein Device schon in der Datei drinne hast und das gleiche Device ist nochmal in der Liste, und weigert sich ja dieses scheiß Provisioning-Portal, einfach diese komplette Datei anzunehmen.
Es gibt auch gute Tools dafür. Also es gibt Command-Line-Tools für
hier Provisioning. Cupertino? Ja, stimmt, das sollte man vielleicht mal, sollte ich mal wieder nutzen.
Und mein ehemaliger Co-Founder hat auch sowas geschrieben, das heißt MoPro Pro. M-O. Ja, Mobile Provisioning Profile.
Mobile Pro.
P-R-O.
Okay.
Okay. Ja.
Wie Provisioning
Profile. Da gibt es noch eine Pro-Version und eine
Lite-Version.
Und eine Lite-Version.
Mobile Pro Lite und Mobile Pro.
Der hat übrigens auch coole Sachen gemacht.
Ja.
Er hat Beamer geschrieben, und Beamer ist eine App, womit du Videos von deinem Mac live nach deinem App.
Das nutze ich regelmäßig.
Ja.
Das ist also dieses, dass man, das kann man, könnte ja auch, dass man, man schmeißt eine Datei drauf und dann kann man sie sich auf dem Apple TV
genau,
angucken.
Genau, die wird live transcoded und dann, er hat so das Apple TV Protokoll reverse engineered.
Das ist ja nicht so wahnsinnig schwer, oder?
Das nee, ist auch nicht schwer, aber muss man machen.
Ja.
Und der hat sehr viel Erfolg damit. Verkauft das nicht via dem App Store, weil
geht leider nicht.
Geht leider nicht. Aber trotzdem funktioniert das ganz gut.
Ja, der Preis ist auch, es kostet irgendwie 7 € oder sowas. Das ist irgendwie so eine...
Keine Ahnung.
Also so eine Summe, wo man auch nicht lange drüber nachdenkt, ob man sich das jetzt kauft oder nicht. Das heißt,
du nicht. Weißt du, wie viel Kaffee ich davon trinken kann?
1,5 bei Starbucks.
Aha. Aber da freue ich mich
drüber. Ja. Und man kann es ja auch ausprobieren, bevor man es nutzt. Also man muss es ja nicht sofort... Und das ist halt so, wo ich dann... ja, tolle App. Aber das ist, da frage ich mich ja eh. Also so, auf diese AirPlay-Integration in den Mac, warum ist die eigentlich noch so unglaublich scheiße? Also das ist, ich meine, es gibt dieses Screen Mirroring, das ist ja schon mal, das wir hier jetzt auch gerade hier nutzen, um die Kommentare mitzusehen und sowas und den Chat, wo aber nur so ein bisschen kommt. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein YouTube-Video auf dem Mac angucke und dann mittendrin auf die Idee komme, ach, eigentlich würde ich das gerne auf dem Fernseher sehen, dann mache ich das meistens so, dass ich habe ja Chrome auf dem Mac, dann nehme ich mein iPhone, mach da Chrome auf, gehe auf die Seite drauf, in der ich gerade in YouTube war, drücke Play, schalte AirPlay ein und gucke dann quasi, gucke ich das übers iPhone auf meinem Apple TV. Warum gibt es nicht irgendeine API, mit der Safari sagen kann, guck mal hier, ich habe ein Video, spiel das mal per AirPlay ab. Das wäre doch...
Also wenn du das nur für YouTube baust, würde ich machen. Bau mal.
Naja, für Vimeo, und man braucht es noch für den ganzen anderen Scheiß. Ja, stimmt eigentlich.
Erstmal für YouTube und dann, ja. Das reicht schon für 80%.
Das stimmt. Das wäre. Das kommt auch doch Apple jetzt sowieso dann als nächstes ein. Ich habe ja so die Krankheit, alles, was ich anfange zu bauen, das baut Apple dann ja als nächstes.
Ja, aber anders.
Du und Marco.
Ja.
Ich und Marco? Marco Arndt?
Mhm.
Was hat der denn gebaut?
Die hatten ja auch Real Data. Also.
Ach so.
Ja.
Naja, hat ihm jetzt nicht direkt geschadet, oder?
Nee, nicht wirklich.
Das war echt witzig. Ich habe ein bisschen diese Kommentare nachgelesen und auch Leute, die gemeint haben, Marco hat jetzt mein Auto verkauft, und weil er hat ja erstmal Instapaper verkauft und
Diese
Woche hat er auch The Magazine verkauft.
Genau, und Tumblr hat er verkauft. Also
ja,
sein Anteil.
Tumblr danach noch, ja.
Ja, jetzt ist er arbeitslos.
Kannst dich ja mit ihm zusammentun. Ihr wisst ja, so erklärst ihm, wie das geht. Wenn man ein bisschen Geld spart und so. Und
über The Magazine gesprochen. Es gibt bald ein neues Magazin über Objective-C.
Ah, also willst du mal dein eigenes Magazin ein bisschen pluggen? Ja,
genau.
Okay.
Oh. Also, ja, das heißt Objective-C.io, also OBJC.io. Es gibt noch nichts.
Aber die Seite gibt's schon.
Nee. Ah. Da arbeiten wir momentan.
Aber die Domain hast du schon gekauft. Ansonsten würde ich jetzt sagen.
Ansonsten, ja, such dir mal einen neuen Namen.
Twitter-Handle auch schon.
Okay.
Was wir machen wollen, ist einfach, also das war auf dem Hackday von UiConf, habe ich mich mit Daniel Eggert und Florian Kugler zusammengesetzt und haben wir überlegt, vielleicht können wir mal zusammen einen Blog
schreiben. Ich bin der erste Follower von Objekt.io.
Geil, Glückwunsch.
Yeah.
Haben wir gemeint, eigentlich sollen wir einen Blog schreiben und dann später darüber nachgedacht, dass eigentlich viel schöner war, also dass wir so einmal im Monat so mehrere Artikel schreiben, die alle mit das gleiche Thema zu tun haben. Also das ist auch alles umsonst und Full Text und wir würden bald die erste Ausgabe haben.
Nice.
Über View-Controllers, also alles, was man mit View-Controllers machen kann.
Was sie schon immer über View-Controller wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.
Ja, eigentlich so eher so Best Practices zum Beispiel.
Yeah.
Eine von den Sachen, die ich neulich viel gemacht habe, ist, wenn ich zum Beispiel eine Table oder einen Collection-View-Controller habe, dass ich die Data-Source rausnehme und in ein neues Objekt mache. Dann ist die View-Controller viel
schlanker.
Schlanker und dann ist alles viel einfacher.
Yeah.
Das Objekt, also die Klasse kannst du dann auch extra testen und
Das stimmt, das ist eigentlich viel besser.
Genau. Und also diese Art Sachen, also so Tipps und Tricks für echt Leute, die schon viel wissen.
Ich habe mal was gebaut sollte ich auch mal einen Cocopod draus machen? Den Section Helper habe ich das getauft. Und zwar, man hat ja relativ häufig dieses, wenn man eine Table missbraucht als irgendwie Liste von Dingen, die man gerne, die man macht, dann hat man ja öfters dieses Problem, dass irgendeine Section davon, dass man die jetzt gerne nach oben packen würde und dann muss man irgendwelche Konstanten rumbasteln und das ist ja meistens sehr viel Arbeit. Und dafür habe ich dann mal was gemacht, dass man diesen Section Helper als Data Source angibt und als Delegate. Und für den Table View. Und dann hat man sozusagen für jede Section eine eigene Klasse. Das macht das dann ein bisschen übersichtlicher, sodass man auch mal die Reihenfolge schnell ändert. Und der Section Helper macht nichts anderes, als dem übergibst du ein Array mit allen Sections und dann stellt er die halt so dar. Und das ist dann für so statische Tabellen gedacht. Das ist ja sowas, was in iOS auch nur sehr unzureichend gelöst wird. Also das haben sie ja ein bisschen mit Storyboard probiert zu machen, aber das ist ja auch. Hat ja nur so mittel geklappt.
Ja, genau. Nee, also.
Wann wird Storyboard deprecated sein?
Ich weiß es nicht. Also, ich habe auch gehört, dass die Leute bei Apple Interface-Bilder und Storyboards gar nicht nutzen.
Ach. Das wundert mich jetzt aber.
Also, ich benutze das schon oft. Ja? Also, ja, ich finde auch ein besonderes.
Ich kann mich erinnern, dass ich mir die WWDC-App angeguckt habe. Ja. Die letzte, das NIP. Und das war mit Interface-Bilder gemacht.
Mhm.
Aber. Das ist ja sicherlich nicht repräsentativ, das sind ja sicherlich andere Leute, die das machen.
Ja. Ja,
die müssen halt da alle Technik mal ausprobieren, ne?
Ja. Ist ja auch gut so.
Ja.
Aber ich verwende das echt, also zumindest NIPs sehr viel, weil zumindest für einfache Sachen kann man ganz schon gut sehen, was da alles passiert und.
Also ich nutze es auch für, ich nutze es bisher quasi gar nicht. Und ich probiere es jetzt auch mehr zu nutzen, gerade auch, wie gesagt, in Bezug auf Auto-Layouting und dergleichen mehr, weil da macht das einfach total Sinn. Was ich Storyboard habe ich mal eine iPad-App gemacht, bei der ich dachte, die ist perfekt dafür geeignet, um das in Storyboard zu machen. Hat auch alles funktioniert. Also es war so, ich hatte riesengroße Photoshop-Dateien, es war, jedes Interface-Element war custom, also es war nicht ein Standard-Apple-Interface-Element da drin und es sah auch nichts davon aus wie irgendein Standard-Apple-Interface-Element, was bei dieser App sogar irgendwie ein bisschen Sinn gemacht hat. Und das habe ich dann komplett in Storyboard gebaut, weil auch die Bilder mussten halt auf dem Pixel genau platziert werden und so, und da wird man ja wahnsinnig bei, wenn man das in Code macht. Aber man wird auch wahnsinnig dabei, wenn man das in Storyboard macht. Also das ist, es müsste alles noch viel besser werden, damit ich das wirklich gerne nutzen würde. Und ich probiere immer, dieser Vorschlag, den Apple immer macht, nämlich hier hast du dein iPhone-Screen, bau das doch jetzt mal komplett in Interface-Bilder, das probiere ich immer zu vermeiden, sondern dann immer nur einzelne Unterbereiche in Interface-Bilder, die ich mir dann nachträglich reinlade.
Ist ja auch sicherlich besser, das dann wieder zu verwenden.
Genau, das ist dann, wenn man es, genau. Und auch so komplexere Interface kann man in Interface-Bildern nach wie vor, finde ich, nur schwer bauen.
Ja, stimmt. Und Custom Controls sieht man auch nicht, wie die aussehen.
Das ist, warum sie das nicht hinkriegen, das frage ich mich ja. Also, keine Ahnung. Sollten sie besser mal mit ihrem Simulator da integrieren oder so. Das sollte doch nicht so schwer sein, dass man das dann. Das wäre cool, wenn man so Views und sowas. So ein iPhone-Simulator, der genau diesen, du willst einen View testen und dann hast du da deinen Testbereich und dann siehst du den da live drinnen, während du ihn editierst. So, das, ja, da geht noch was.
Ja so Brad Victor-mäßig. Das wäre ja cool. Kennst du Brad Victor? Das ist auch echt abgefahren. Worrydream.org, das ist ein Typ, der hat auch bei Apple gearbeitet und hat dann an experimentelle Interfaces gearbeitet.
Oh, ist das der mit diesen why don't you, wie heißt, stop drawing dead fish?
Ja, genau, ja.
Der. Oh ja, von denen habe ich mir jetzt 2 Videos angeguckt, das ist ja wirklich. Ja,
ich würde die alle empfehlen, alle Videos.
Also ich habe genau diesen stop drawing dead fish habe ich mir angeguckt, ich habe noch, jetzt hat er relativ frisch ein für, der rausgekommen ist, so über Visualisierung in der Wissenschaft.
Mm. Ja. Ja, die ist gut.
Die Media ist auch super. Media for
thinking the unthinkable. Media for thinking the unthinkable.
Genau. Und das sieht immer so nach fertigem Code aus. Ich frage mich, wo kriegt man diese Programme her? Der hat einmal diese iPad-Apps geschrieben und er hat dann diese, ich wusste nicht, dass der bei Apple ist, man sah auf
jeden Fall. Der war mal bei Apple.
Ja, oder dass er mal bei Apple war, so.
Sonst dürfte er von nichts erzählen.
Das stimmt. Der Code war auch offensichtlich immer Objective-C-Code beziehungsweise C-Code, den er da schreibt. Und dann sieht das auch alles, das sieht so aus, als ob das wirklich richtig runder Code wäre schon. Ich würde ja gerne mir das doch ein bisschen mal, ob der das irgendwie, kann man das irgendwo runterladen, was der da baut? Oder fixen die einem nur ein und dann also wird man im Regen stinken?
Letzter Vortrag hat er gemeint, das wird alles auf GitHub kommen. Und
okay.
Ich weiß nicht, wie er das mit der Zeit macht, also weil
das
er baut so viel und dann noch diese Vorträge und Scheiben und.
Meinst du nicht, dass der ein ganzes Team dahinter hat, dass der irgendwie ist, der stand
ich ja. Ich glaube, das macht er alles alleine.
Das macht er alles alleine.
Glaube ich, also weiß ich nicht.
Also das ist auf jeden Fall, das war, ja.
Ja, ja, ich finde das immer cool, so diese Programmierer, die auch designen können. Ich kann das gar nicht, aber, oder Designer, die programmieren können. Also das.
Das ist ja viel häufiger der Fall. Das ist ja hier der besagte Reader ist auch so entstanden, ist ja auch ein Designer, der dann hat programmieren lernen so ein bisschen und sowas. Und ich finde es dann doch immer wieder erstaunlich, wie geile Sachen dabei oft rauskommen. Mhm. Also so das, wo man doch denkt, ach eigentlich sollte und die dann immer sagen, ja, das ist alles ganz furchtbar schlecht. Das sieht geil aus. Also das kann nicht so schlecht sein.
Ja, ich merke auch, also wenn ich mit Designer arbeite, dass es viel schöner ist, wenn die weißen, also wenn die zumindest ein bisschen programmieren können, weil dann wissen die auch, was möglich ist, was alles geht.
Und, ja.
Das ist immer viel schöner.
Es ist, also, wenn sie es wenigstens sich erklären lassen, was geht, das ist ja dann.
Wollte ich gerade hier ein Beispiel, das in seinem letzten Vortrag hat. Das gibt es auch als JavaScript-Library. Genauso schon zum Runterladen. Und der letzte Commit war vor 2 Jahren.
Ah, ja, das ist also, diese Scheiben, diese Interactive Documents.
Und also der macht das.
Ach, stimmt, ja, das
ist das jetzt nicht so, dass er sein ganzes Reactive-Gedöns irgendwie in 2 Wochen hingehackt hat. Der macht das schon eine ganze Weile.
Übrigens, Reactive Programming, also noch einmal Haskell-Pluggen, das kommt da auch von Functional Reactive Programming und auch von Haskell. Und es gibt ja in 3 Wochen gibt es. Haskell Leipzig, so ein Haskell Leipzig Meeting, Hall 8, ich glaube irgendwann 21. Juni oder sowas, in Leipzig, ganzen Tag über Haskell. Ich fahre wahrscheinlich auch hin.
Ich baue hier mal kurz in die Shownotes das Video von Stop Drawing Dead Fish ein.
Ja.
Kannst du gleich nochmal worrydream.com/tango.
Ja, ich glaube, alles, was er macht, ist
ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Typ.
Brad Victor heißt er, ne?
Mhm. B-R-E-T.
So. Hier ist auch seine.
Ein von meinen neuen favoriten Libraries auf iOS ist momentan GPU-Image. Ich weiß nicht, ob ihr das mal verwendet habt.
Ich habe es mal gesehen, aber ich habe es noch nicht verwendet.
Ja, ich bin damit angefangen und das ist eigentlich total einfach. Also man muss ein bisschen wissen über Shaders, über OpenGL, aber ich habe versucht, ein neues Filter zu schreiben Und es war echt einfach. Also viel einfacher, als ich gedacht hätte.
Was für ein Filter war das?
Er hat mir vorhin gezeigt, sieht ganz cool aus.
Ja, so wie man, ja, wie erkläre ich das? So wie man Gardinen oder so.
Genau, ich würde sagen, so einen Vorhang zur Seite schieben.
Ja. Okay.
Also, dass du so eine Animation hast, dass du so ein Bild, ein beliebiges, einfach nimmst und es so mit dem Finger zur Seite schiebst und so ein bisschen so wie so ein Vorhang das Ganze funktioniert.
Und das war eigentlich ganz einfach. Also, wenn du irgendwann Bildbearbeitung gemacht hast, dann kannst du das auch machen.
Was für mich halt das Problem ist, ich habe nie Bildbearbeitung gemacht. Kriegt man alles.
Es ist sehr einfach. Also du hast einfach so ein Feng Shui in so quasi C-Code, Shader-Code, und dann schreibt man, dann bekommt man so zwei Pixel, also zwei Koordinaten, ein Koordinat, zwei Variablen, X und Y, und dann muss man sagen, welche Farbe es hast. Und du kannst entweder aus einem Texture laden oder selben Farbe generieren. Und das ist alles.
Und man hat halt dieses Bild, dieses Vorherbild, da muss man sich den Pixel von der entsprechenden Stelle holen.
Ja.
Also ich bin...
Ja. Oder man sagt einfach, nehm mal die Pixel, ein Pixel rechts, ein Pixel oben, ein Pixel links, ein Pixel unten und dann...
mach den Durchschnitt.
Dann hast du
den Blur.
Okay.
Ja. Ist alles gar nicht so schwierig.
Ah,
ist entweder ganz einfach oder ganz schwierig.
Ja. Und immer das, was man selber gerade nicht will, ist der Teil, der schwierig ist.
Ja.
So dieses, ich habe das neulich so, da hat jemand einen schönen, wie heißt der, Key Color, also dieser Effekt, dass eine Farbe ersetzt wird durch eine andere, durch ein anderes Bild, das habe ich gesehen. Das scheint wirklich relativ einfach zu sein, aber Chroma Key heißt das.
Genau,
diesen Chroma Key-Effekt. Aber was ich jetzt hier haben wollte, sozusagen Edge Detection und irgendwie so, das ist, glaube ich, schon dann richtig Arbeit.
Nee, ist auch eigentlich ganz einfach.
Mist, muss ich damit anfangen.
Ja. Und übrigens noch über Fahrradnavigation.
Ja.
Ich habe auch manchmal mit Arduino rumgespielt, das ist auch cool.
Ja. Yeah.
Und da habe ich mal so ein Projekt gesehen, der Typ, der hat sein Arduino auf sein Android angeschlossen und dann hat er statt ein Google Glass oder sowas, hat er so Vibrationssensoren in sein Steuer reingebaut.
Ah, okay.
Und dann links, dann vibriert links und rechts. Wenn du rechts gehen musst, vibriert rechts.
Ich hatte auch mal jemanden gesehen, der hatte so einen Gürtel, der immer da irgendwie vibriert hat, wo Norden ist. Und der ist damit irgendwie eine Woche lang rumgelaufen oder so und meinte, er hätte dann halt übermenschliche Orientierungssinn gehabt.
Wow.
Da gab es ja auch auf der Republika, den habe ich noch nicht gesehen, den Vortrag, der soll sehr, sehr geil gewesen sein. Müsste man jetzt mal, vielleicht kriegt jemand im Chat raus, wie der hieß. Das war so ein Typ, der hat zusammen mit seiner Partnerin, mit der er da den Vortrag gehalten hat, waren sich alle Zubetrachter nicht sicher, mit der er das zusammen gemacht hat. Und der ist farbenblind und rennt die ganze Zeit mit einer Kamera auf dem Kopf rum und die dann für ihn Farben in Töne umwandelt.
Da gibt's einen TED-Talk von.
Genau, das wird wahrscheinlich dann auch und der hat dann so Sachen gemacht wie, dass das Kleid seiner Freundin war gestreift mit verschiedenen Farben. Das hat eine Melodie ergeben, wenn er sie sozusagen angeguckt hat. Er hat zu Hause festgestellt, dass der Kühlschrank hat gebrummt. Also so. Und der Kühlschrank war weiß, aber er hat gebrummt wie violett. Das war halt die Tonhöhe von violett. Daraufhin hat er seinen Kühlschrank violett angemalt, weil damit das Geräusch zur Farbe passt, sozusagen. Und er komponiert auch sein Essen morgens. Also das ist so, sein Frühstück ist auch so komponiert und sowas. Und sie hatte so einen Sensor, mit dem sie auch verbunden hat mit Erdbeben, die irgendwo gerade auf der Welt stattfinden, in der Nähe. Also egal, wo sie war, hat sie durch eine leichte Vibration gespürt, wenn gerade ein leichtes Erdbeben in der Nähe ist. Und hat dann so als Performance-Künstlerin zu Erdbeben getanzt, die gerade irgendwo auf diesem Planeten stattfinden. Weiß ich nicht, da ist natürlich so ein Moment, wenn man selber diese Sensoren nicht hat, dann ist da eine Frau, die nur irre tanzt. Also
aber man kann schon viel machen, auch mit noch einfacheren Sensoren. Es gibt ja auch so einen Tipp, der hat einen ganz kleinen, leichten Magnete in seinen, ich glaube,
Kleinfinger,
in seinen kleinen Finger reinbauen lassen Und der kann jetzt magnetische Felder füllen. Und der weiß genau alles, also wo Magneten sind. Und der hat auch so
wo
magische...
Wo die Stromleitungen langlaufen in der Wand.
Genau.
Aha, okay. Weil, ja.
Und ja.
Braucht man das so? Ich weiß nicht, wie oft man das braucht. Aber es ist vielleicht ganz spannend.
Also, ja, wie oft braucht man sehen?
Eigentlich nie. Also das ist halt komplett überflüssig.
Also ich meine, das ist ja einfach nur eine Wahrnehmung, die du jetzt natürlich nicht vermisst, weil du sie nie hattest.
Das stimmt, aber so beim Autofahren oder beim Radfahren zur Arbeit brauche ich Sehen relativ ständig.
Klar. Oder Siri.
Oder Siri.
Oder Siri. Siri, fahre ich gegen Laternenpfahl. Max, du fährst gegen einen Laternenpfahl. Aber ein Freund von mir, Enno, der hat bei... Der war sehr schwerhörig, sehr viele Jahre seines Lebens, hat jetzt so ein, schon seit längerer Zeit so ein, wie heißt das, Cochlea-Implantat? Ja. Also dieses, so ein größeres. Seit 2 Jahren oder sowas hat er das jetzt, ist total begeistert davon, also ist wirklich, es hat, finde ich auch sehr krass, also also er hat sozusagen sein Leben wieder zurückbekommen, weil er konnte vorher nicht mit Leuten sprechen, er konnte nicht telefonieren, er konnte keine Podcasts, und plötzlich geht das alles einfach wieder für ihn. Und der hat, was sehr lustig ist, sein Implantat hat hier oben eine 3,5 mm Buchse. Also er kann da sein iPhone direkt anschließen.
Geil.
Was er auch wohl macht, also das, weil das die beste Soundqualität liefert. Und weil das eingebaute Mikrofon ist nicht so doll. Und er hat jetzt mal beim Hersteller angefragt nach der Firmware. Weil er würde gerne sowas machen wie, ich meine, er könnte dann auch Ultraschall hören und sowas. Ja. Das ist ja alles, was so das Mikrofon hergibt halt. Also könntest jedes beliebige Mikro anschließen und kannst dann noch Geräusche hören, die wir gar nicht hören. Und das ist, also er wird dann quasi die Vorstufe zu Batman wird er dann. Mhm. Dass er sich dann auch wahrscheinlich per Klicklauten orientieren kann und sowas, was ja auch blinde Leute oft können. Also das ist, das muss viel mehr werden. Das ist, Google Glass ist da einfach nur. Neil Harbison. Sehr schön. Hat jemand rausgefunden. Großartig.
Ja, haben wir schon. Ja. Das, und es gibt einen öffentlichen TED-Talk, die schon, ja.
Das ist auf der Republika, das dürfte auch ein Video sein, dahinter okay. Hoffentlich. Also das ist, die haben das eigentlich auch alles hochgeladen, insofern kann ich mir das direkt danach noch angucken. Ja.
Ja.
Haben wir es? Haben wir es?
Glaub schon.
Gut, sehr schön.
Gut, dann vielen Dank, Chris, nochmal.
Genau.
Danke euch.
Fürs hier gewesen sein. Wir sehen uns spätestens alle dann auf der nächsten UI-Conf.
Ich hoffe für... Ich hoffe bevor dem UI-Conf.
Aber sozusagen... ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass man sich...
Gibt es schon ungefähr einen Zeitraum?
Ich glaube gleiche, so ungefähr.
Februar.
Also mal schauen... Nee.
Februar?
Mai, ja. Mein Fehler.
Mal schauen. Also auch mal schauen, wie das mit den anderen Konferenzen alles geht, weil... Klar. Es gibt schon viel.
Dann obuc.io.
Da bin ich mal sehr gespannt.
Freue ich mich sehr drauf.
Wir haben schon sehr viele, wir wollen auch mit Gaststeibe arbeiten und wir haben schon ein paar schöne Namen. Also Ole Begemann hat schon ja gesagt, Peter Steinberger und Lauren Brichter. Das war auch sehr zufällig.
Nice.
Ja, ich bin schon gespannt, wie das geht.
Also da kann man sich auf jeden Fall, und das wird dann so ein monatliches Magazin richtig werden und mit schönen Fotos und allem Pipapo und...
Fotos weiß ich nicht, aber okay. Code. Also viele Code.
GitHub Repository wirst du dazu.
Ja.
Mit GitHub Repository auf Diskette.
Ja. Ja, vielleicht ist es ein gutes Businessmodell, dass man so Disketten nachts in...
Ja. Für die Hipster.
Neulich habe ich gesehen, gab es ein schönes Video, noch so ganz kurz zum Schluss auf YouTube, wie jemand an sein iPad ein Diskettenlaufwerk angeschlossen hat.
Geil.
Das ist also total simpel. Der hat einfach das ganz normale Connector-Kit, dieses, wo du ja so einen USB-Flash-Drive anschließen kannst. Und er hat halt auf der Diskette die gleiche Ordnerstruktur angelegt, hat ein paar JPEGs reingepackt, ans iPad angeschlossen und dann hat das was anstandslos die Bilder von der Diskette runterkopiert. Das war wirklich, als ob es...
Mit der Geräuschkulisse entsprechend.
Ja, selbstverständlich.
Geilo.
Und dann den Auswurfgeräuschen und so. Und ich kann sie nur schlecht nachmachen.
So 5...
Ist schon so lange
5,25?
Das ist dann wahrscheinlich die nächste... Nee, 3,5 Zoll.
Ah, das ist viel zu neu.
Das wird dann die nächste Stufe. Ja, aber wie viele JPEGs kriegst du drauf auf so eine auf so eine 5,25 Zoll Diskette?
Ich glaube...
Wenn sie klein genug sind, dann wahrscheinlich ein paar. Ja. Oh Gott.
Gut, dann in 2 Wochen wieder...
Genau, bis in 2 Wochen. Das wäre doch mal ein schönes Projekt. so eine Safari- oder Chrome-Erweiterung, die bei allen Ende, also so bei, wenn irgendwo was in Kilobyte dasteht oder in Megabyte, immer in Klammern dahinter schreibt, wie viele Disketten das wären.
So, was hatte ich mal für Währung? Da hatte ich ein Firefox-Plugin vor vielen Jahren, das mir immer alle Preise in Euro automatisch gemacht hat.
Oh ja, das wäre...
Iomega Zip-Disks.
Iomega Zip-Disks, genau. Ja, okay.
Gut.
Diese Sendung wird
präsentiert
voraussichtlich,
von Iomega.
Voraussichtlich zwei Iomega Zip-Disks oder 3,5 Zoll Disketten groß werden, 800 Kilobyte. Insofern, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.